Willkommen zum Anomalistik-Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik-Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Erforschung der Hessdalen-Phänomene. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast Rainer Haseitel. Der Diplom-Informatiker arbeitet seit 18 Jahren an einem deutschen Teilchenbeschleuniger im Data Acquisition und Software Team und ist vor 2 Jahren zu Projekt Hessdalen hinzugestoßen. Er unterstützt dieses Projekt in seiner Freizeit mit technischer Expertise und Feldarbeit. Einen guten Tag, Herr Haseitel.
Ja, schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Gerne und schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Als Einstiegsfrage wüsste ich gerne, wie und wann Sie zum ersten Mal in Kontakt mit dem Thema Hessdalen kam.
Ja, Hessdalen, das ist einige Jahre her, vielleicht so 5, 6 Jahre, wo ich dann wirklich wusste, okay, es heißt Hessdalen. Davor wusste ich, es gibt ein Tal in Norwegen, wo die Leute oft Lichter am Himmel sehen. Mhm. Aber vor, ja, wie gesagt, so ungefähr 5, 6 Jahren habe ich zum ersten Mal dann auch gegoogelt, im Internet geschaut, was gibt's denn da alles. Wahrscheinlich wie vielen Leuten geht es mir auch so. Seit meiner frühen Kindheit interessiere ich mich für alle möglichen Phänomene, habe mein Buch geschenkt bekommen über ja, damals UFOs, Spukphänomene und so weiter. Mhm. Und das Interesse hat sich so die ganze Zeit weitergezogen. Ja, und vor 5, 6 Jahren habe ich mal einen Vortrag gehört. Da ging es auch um UFO-Antriebe und solche Dinge. Sehr wissenschaftlich beleuchtet, muss ich dazu sagen. Ja. Und da kam eben auch wieder das norwegische UFO-Tal zur Sprache. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn da die Leute ständig was sehen, wieso ist nicht dieses ganze Tal mit Kameras gepflastert?
Ja.
Dann habe ich mich mal auf der Webseite umgeguckt und die haben Kameras, eine Beobachtungsstation, die schon seit 1998 da läuft. Und die haben auch wieder immer wieder Sachen online gestellt, meistens eher unspektakulär und wahrscheinlich nichts Besonderes, aber manchmal auch Berichte von Zeugen oder auch Aufnahmen, die schon etwas seltsamer sind. Mhm. Genau, ich habe dann in unregelmäßigen Abständen da immer mal wieder geguckt und jetzt Anfang letzten Jahres, also Anfang 2024, beziehungsweise kurz davor, habe ich gesehen, oh, auf der Webseite, da tut sich was. Die wurde neu überarbeitet. Es scheint sich, dass sich das Team neu bildet, mit einigen Leuten von damals, mit ein paar neuen Leuten, mit der heutigen Technik. Ich werde nachher noch was dazu sagen, das läuft schon seit 1983, Projekt Hessdalen. Wow. Und die wollen ja jetzt eben nochmal einen Anlauf unternehmen, um zu gucken, ob sie rausfinden, was das denn alles ist. Und es gibt einen Discord-Server, da bin ich beigetreten und noch am gleichen Tag wurde ich vom Fleck weg rekrutiert, dem Developer-Meeting am gleichen Abend beizutreten. Ach. Ja, und seitdem bin ich da dabei und genau, unterstütze das Projekt eben mit meiner Expertise, was ich so machen kann.
Sie haben gesagt, seit 1993 oder 83 wird da schon was gemacht und das hieß Projekt Hessdalen?
Genau. Also das Forschungsprojekt selber hat sich 1983 gegründet. Angefangen oder darauf aufmerksam geworden sind viele Leute in Norwegen Ende 1981. Da gab es eine große Sichtungswelle, würde man heute wohl sagen. Mhm. Dann ist die lokale Presse darauf aufmerksam geworden und auch eben viele Norweger oder Schweden, also in den skandinavischen Ländern. Und dann 1983 hat sich ja Projekt Hessdalen gegründet mit einigen Leuten, die eben damals erforschen wollten oder beratschlagt haben, okay, wie können wir rausfinden, was da oben los ist? Und die haben dann Expeditionen sozusagen unternommen, 1984 und 85. Die haben dann auch technische Reports angefertigt mit allen Ergebnissen, die sind online einsehbar. Mit den Mitteln dieser Zeit, muss man natürlich immer sagen, also die Kameras dieser Zeit, aber sie hatten trotzdem dann zum Beispiel schon ein Radargerät, Geigerzähler, also wirklich das Beste, was man damals so bekommen konnte. Und ja, die haben also wirklich in Feldarbeit sich da nach Hessdalen begeben. Im Winter, beziehungsweise Januar, Februar war das, dann ist es natürlich dort auch ordentlich kalt. Und haben geguckt, ob sie was sehen, ob ihre Messgeräte was aufnehmen. Sie haben sich auf verschiedene Berge gestellt, damit sie von verschiedenen Standpunkten, wenn sie was sehen, von verschiedenen Standpunkten gucken können und eventuell triangulieren, wo denn dann irgendwas im Himmel rumfliegt. Also die haben das durchaus ernsthaft betrieben und ja, wie gesagt, seit 1983.
Waren das Wissenschaftler? Und wie ist die Topologie da? Ist das da sehr bergig?
Also es waren Angestellte der Østfold University damals. Ich weiß nicht den Hintergrund von allen Gründungsvätern von damals. Kann man aber möglicherweise nachlesen. Es gibt Berichte, wer genau damals alles dabei war. Die Topologie in Hessdalen, das kann man sich vorstellen wie ja, ein Tal, liegt auf so ungefähr 600 Meter über dem Meer, mit Bergen außenrum, die sind vielleicht so 1000 Meter hoch, sage ich jetzt mal. Mhm. Das Tal ist so ja, 20, 30 Kilometer ungefähr lang. Es ist eine lange Sackgasse, das heißt, man fährt im Norden in das Tal rein, dann geht die Straße nach Süden. Ganz im Süden gibt es noch einen oder gibt es zwei größere Seen. Da fährt die Straße auch noch rum und dann ja, ist irgendwann Ende, weil dann ja die Berge zu hoch werden, dass es nur noch zu Fuß weitergeht. Und besiedelt ist das Ganze ja mit, ich sage jetzt mal so, losen Bauernhöfen. Mhm. Also alle paar hundert Meter kommt mal ein Bauernhof oder ein paar Häuser beieinander. Es ist jetzt also keine größere Stadt da in Hessdalen, sondern es sind eher so einzeln stehende Höfe.
Okay, aber es ist auch keine Einöde, da wohnen halt Leute. Ne? Sind das, haben diese Leute auch dann die Berichte... Ich hatte auch mal gelesen, da wird schon seit langer Zeit werden da Dinge gesehen. Also auch schon lange vor den 80ern wurden Geschichten erzählt über dieses Tal von den Einheimischen, ne?
Absolut, absolut. Ja, also da wohnen so 150, 200 Leute vielleicht. Mhm. Und ja, also die Geschichten, dass da irgendwas passiert, die gibt es schon sehr, sehr lang. Also es gibt Berichte von 1870 von einer Frau beim Holzhacken, die ein großes, ja, wir würden heute so sagen, ein metallisches... zigarrenförmiges Objekt mit Fenstern hat rumfliegen sehen. Mhm. Also wirklich schon sehr, sehr lange Zeit. Und ja, wie gesagt, 1981 war dann so ja, ein UFO-Flap. Also sehr, sehr viele Sichtungen. Und dann haben sowohl die Bewohner natürlich des Tales als auch Besucher, die da ab und zu mal sind, sind dann besonders darauf aufmerksam geworden. Und natürlich ist es auch heute noch so. Also heute ist das Phänomen sehr viel seltener als damals. Aber natürlich, die Bewohner, die sehen das immer noch. Und wenn wir vor Ort sind oder mit denen telefonieren oder schreiben, dann erzählen die das uns natürlich auch, was die Bewohner, also die Einheimischen da sehen. Und früher, also 81 und auch in den Folgejahren, vor allem bei der ersten Expedition, 83, 84, da gab es so viele Sichtungen. Also da sind wirklich die Touristen abends ins Tal gekommen. Die sind an eine Stelle gefahren, wo man einen guten Ausblick hat über das ganze Tal. Und dann ja, sind da die Lichter erschienen. Und das Ganze mit einer Regelmäßigkeit, dass die Einheimischen angefangen haben, da Würstchen zu verkaufen.
Ach.
Also wenn man da heute dran denkt, das wäre ja unglaublich, wenn man so eine Regelmäßigkeit hätte. Ja. Dann könnte man das natürlich super erforschen. Also damals, es war wirklich, ja... unglaublich.
Was wurde gesehen? Lichter? Wie kann ich mir das vorstellen? So kleine Pünktchen oder schon etwas, was näher wirkt?
Ja, also das, was die meisten kennen unter dem Hestalen-Phänomen, sind ja Lichter in der Nacht am Himmel. Mhm. Und das ist so das, ja, das gewöhnlichste Phänomen, sage ich mal, von dem berichtet wird. Also meistens während der Nacht, auch während der Dämmerungszeit, wurden oder werden da Lichter gesehen. Manchmal erscheinen die sehr weit weg. Ist natürlich immer schwierig, die Entfernung abzuschätzen.
Ja.
Also manchmal konnten sie es tatsächlich abschätzen, weil sie triangulieren konnten von zwei verschiedenen Beobachtungspunkten aus. Da war es dann einige Kilometer weit weg. Oftmals erscheinen die Lichter aber auch unterhalb des Horizonts. Das heißt, wenn man irgendwo auf einem Berg steht und dann halt nach unten guckt ins Tal, dann erscheinen die Lichter also unterhalb der Horizontlinie. Das heißt, man kann sich schon mal sicher sein, das ist jetzt kein Satellit oder Meteor, sondern das ist irgendwas wirklich, das im Tal sich bewegt.
Mhm. Naja, das muss ja schon so viel gewesen sein, dass man muss ja erstmal Leute dazu bringen, da Kameras aufzustellen und alles. Das ist ja, das kostet ja auch Geld und es macht ziemlich viel Arbeit.
Ja, ja. Ne? Genau, und ja, vielleicht ganz nochmal zu kurz, wie sich das Phänomen eben darstellt. Also
ja.
Es sind Lichter, also oftmals sind die rötlich, orange, rot oder gelb, aber auch andere Farben wurden schon berichtet oder auch, dass die wie ein Regenbogen die Farbe wechseln. Die stehen manchmal relativ lang am Himmel, also und zwar also stundenlang erzählen Ach. Die Leute, manchmal still am Himmel stehend. Manchmal bewegen sie sich auch, manchmal machen sie beides. Sie stehen eine lange Zeit am Himmel und bewegen sich dann irgendwo hin oder sie verblassen oder lösen sich auf oder werden halt nicht mehr sichtbar. Manchmal bewegen sie sich langsam, dann bleiben sie stehen, dann geht das Ganze weiter, dann löst sich das Licht auf, 10 Minuten später passiert das Gleiche nochmal. Manchmal werden aber auch Sachen gesehen, also wirklich in unmittelbarer Nähe. Also ein Zeuge hat mir mal erzählt, er hat ein Licht aus einem Parkplatz aufsteigen sehen, vielleicht so Durchmesser einen halben Meter, und er war so 50 Meter davon entfernt. Mhm. Oder es gibt Berichte von leuchtenden Kugeln, sage ich jetzt mal, auch Durchmesser vielleicht halber Meter, Meter, die entgegen der Windrichtung während dem Schneesturm den Fluss entlang fliegen. Also alle möglichen Lichter, klein und groß, teilweise viele Kilometer weit weg, teilweise anscheinend in unmittelbarer Nähe. Das ist so das gewöhnlichste Hestalen-Phänomen. Da hört es aber nicht auf. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch sehr viele Berichte über Sachen, die tagsüber gesehen werden. Das sind dann nicht Lichter, sondern das sieht dann wirklich aus wie metallische Objekte, die am Himmel rumfliegen oder eine Weile stehen und dann sich entfernen. Und manchmal können die Leute das also wirklich gut sehen, und die haben dann wirklich gesagt, sie konnten sehen, das sieht aus wie eine metallische Kugel, die da im Himmel hängt. Und das ist natürlich auch was anderes als Licht. Also wenn wir nachher vielleicht über mögliche Erklärungsversuche sprechen. Es gibt einige Theorien, aber sofern ist mir jetzt keine bekannt, die das alles erklären würde. Also diese nächtlichen Leuchtphänomene und dann gleichzeitig also wirklich Kugeln oder große zigarrenförmige Objekte am Tag. Also schwierig, das in eine Theorie zu packen.
Ja, ist auch selten. Wie reagieren die Einheimischen darauf? Ist das schon so häufig, dass die haben das wahrscheinlich gar keine Angst vor, oder? Die erwähnen das wahrscheinlich fast schon beiläufig, ne?
Also viele Einheimische, die haben sich daran gewöhnt, beziehungsweise muss man natürlich auch sagen, also in der Anfangszeit und teilweise auch jetzt noch wurden auch viele lächerlich gemacht. Mhm. Deswegen kann man auch verstehen, wenn manche da jetzt nicht ungern, also wenn manche ungern drüber reden oder sich am liebsten wünschen würden, das soll jetzt mal aufhören, wir wollen unsere Ruhe. Aber eigentlich alle Einheimischen, die ich getroffen habe, haben gesagt, sie haben mal was gesehen. Manche haben über 150 Sichtungen. Die sind sich dann natürlich relativ sicher, dass sie das Hestalen-Phänomen schon sehr oft gesehen haben. Andere Einheimische, die auch schon ihr ganzes Leben da leben, die sagen, sie haben es vermutlich zweimal gesehen. Sie sind sich nicht ganz sicher, so aus dem Augenwinkel, und es sah anders aus als im Flugzeug. Es gibt auch Leute, die wohnen oder die besuchen das Tal also mehrmals im Jahr, sehen ganz oft was, dann ist mal eine Pause von 6 Jahren, da sehen sie überhaupt nichts, und dann geht es langsam wieder los. Also Einheimische und Besucher, da gibt es sehr, sehr viele Berichte, und es sind also inzwischen Tausende an Leuten. Das ist jetzt nicht was, was sich irgendwie die Bewohner von Hestalen ausdenken würden, um da den Tourismus zu fördern, sondern es wurde wirklich gesehen von Tausenden von Leuten. Es wurde gefilmt, fotografiert, mit Radar nachgewiesen.
Es gibt Radar auf?
Damals 1984, da waren auch italienische Forscher mit dabei, und die haben ein Radargerät mitgebracht. Mhm. Und da kamen dann auch erstaunliche Ergebnisse raus. Also es wurden Geschwindigkeiten gemessen von 8500 Meter pro Sekunde.
Okay.
Es wurde so...
ist ja fast unmöglich.
Manchmal mit visueller Beobachtung, manchmal nur Radarsignale, ohne dass man mit dem Auge was sieht. Und bei allen schnellen Bewegungen, also auch mit dem Auge, wird manchmal berichtet, ein Licht oder ein Objekt am Tag, das bewegt sich innerhalb von einer halben Sekunde über fast den ganzen Himmel. Es wurde aber noch nie ein Überschallknall oder sowas gehört.
Ja, sowas wird auch in anderen Fällen berichtet. Das wundert mich auch immer. Also man weiß auch gar nicht, ob bewegt sich es überhaupt oder ist das instantan oder ist es fast so schnell, als würde es sofort passieren und dann auch... Er stoppt dann wieder sofort, oder? Das kann also Bewegungen machen, die eigentlich müsste es auseinanderfliegen. Das würde
Vom Stoppen weiß ich jetzt gerade nichts. Ich weiß aber jetzt auch nicht alle Fälle, natürlich. Aber ich weiß einfach schnelle Bewegungen über den ganzen Himmel. Also das haben mir jetzt schon mehrere Leute erzählt, untertags, aber in völliger Stille.
Es müsste auf jeden Fall einen Überschallknall geben und es müsste sich auch Hitze entwickeln. Und je schneller das wird, umso lauter müsste auch der Knall werden. Da werden ja Energien frei. Das ist interessant. Dann hat man also in den 80ern angefangen, Moment, wir nutzen jetzt mal Technik. Und weil wir gar nicht wissen, was das Phänomen alles beinhaltet, versuchen wir mal, wie sucht man die Sensoren aus? Hat man sich so alles geschnappt, was überhaupt bezahlbar war?
Ganz genau, ganz genau. Also alles, wo sie irgendwie bekommen konnten, haben sie mitgebracht nach Hessdalen. Also wie gesagt, angefangen von Kameras, Radargeräten. Dann haben sie auch einen Geigerzähler mitgenommen, Magnetometer oder auch einen Laser haben sie mitgenommen. Mhm. Und das ist auch also eine Messung oder ein Bericht, der für mich am verblüffendsten ist. Die haben dann mit dem Laser ja mal so ein blinkendes Licht angelasert und dann hat es seine Blinkfrequenz geändert. Also die haben Licht gesehen eben damals. Der eine hat mit dem Fernglas das Licht beobachtet und dann immer so durchgesagt, wann es geblinkt hat. Also so blink, blink, blink. Und ein anderer, der hatte eben den Laser und der hat dann mal den Laser auf dieses Objekt gerichtet, ohne dass es der andere mit dem Fernglas sieht. Und dann hat das Objekt eben plötzlich so doppelt geblinkt. Also blink, 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 blink. Und dann haben sie den Laser wieder ausgemacht und dann ist das Objekt wieder zurück zur ursprünglichen Blinkfrequenz. Und das Ganze haben sie 4-mal wiederholt, immer mit dem gleichen Ergebnis, mit diesem Doppelblinken. Dann war das Objekt außer Sichtweite. Mhm. Und kurze Zeit später haben sie das Gleiche nochmal versucht. Und dann haben sie es 5-mal angelasert und die ersten 4 Male hat es wieder die Blinkfrequenz geändert. Beim 5. Mal hat es dann nicht mehr funktioniert.
Das hat sich irgendwann gedacht, ja, okay.
Ja, genau. Keine
Lust reicht's. Mehr. Jetzt reicht es. Also eine quasi, man hat kommuniziert, was heißt kommuniziert? Doch, hat man. Es hat reagiert, sagen wir mal so, auf einen Kommunikationsversuch. So kann man es ja sagen.
Und man muss dazu sagen, das war 1984, also da gab es keine Privatdrohnen mit Kamera, die da irgendjemand vielleicht irgendwie hat steigen lassen. Also keine Ahnung, was das war, ja.
Also genau, 84, jetzt also seit über 40 Jahren beobachtet man das schon.
Ja, ja.
Sie sind da. Wie ist die Lage jetzt? Das haben Sie ja gesagt, Sie waren im Internet, Sie haben darüber gehört und man kann die Leute, die dieses Projekt betreiben, auch kontaktieren.
Ja, absolut. Also der Discord-Server ist offen für jeden. Also kann jeder sehr gerne sich dort einwählen und auch unsere Ergebnisse anschauen. Auf der Webseite gibt es sehr, sehr viele Sichtungen und die ganzen Berichte aus der alten Zeit von den alten Fieldtrips. Mhm. Jetzt haben wir neue Kameras, kann ich nachher auch noch was dazu sagen. Mhm. Und da die gestackten Bilder, die sind auch offen für jedermann. Immer für den Vortag werden die ausgerechnet und dann auch ins Internet gestellt. Und es gibt eine kleine Gruppe, inklusive mir, die schauen sich das jeden Tag an. Und auch einige andere Interessierte auf dem Discord-Server, ja, die sich da informieren wollen, beziehungsweise wenn wir irgendwas, ja, ich sage jetzt mal, Spezielles sehen oder mal schöne Nordlichter oder so, dann laden wir das da hoch und ja, das freut die Leute auch, die schöne norwegische Landschaft da mal zu sehen.
Ja, wir haben uns ja auch auf dem IFAX-Workshop kennengelernt, wo Sie einen Vortrag gehalten haben. Da haben Sie gesteckte Bilder gesagt, das will ich dem Zuhörer nur eben sagen. Das ist ein Bild, wo eine Sequenz drauf ist aus mehreren Bildern. Damit genau, man Bewegung erkennen kann, ne? Jedes zweite Bild. Wenn ein Vogel durchfliegen würde, würde man diese Silhouette des Vogels sehen, jedes zweite Bild, sodass man direkt erkennen kann, wo flog der her, wie groß war der. Das machen sie, weil sie müssen ja, wer schaut sich das an? Da läuft 24/7 läuft eine Kamera oder mehrere Kameras. Ne? Da fallen ja unglaublich viele Daten an.
Genau, genau. Wir haben zwei Kameras permanent laufen. Der dritte ist im Moment gerade, die nehmen wir im Moment gerade in Betrieb. Und pro Kamera fallen pro Tag 45 GB an, also das sind 4K-Kameras.
Schön.
Die laufen mit 25 Frames pro Sekunde. Mhm. H264 kodiert, also keine wissenschaftlichen Kameras mit Rohdaten, weil das werden noch mehr Daten.
Damit der Speicher auseinanderfliegen, ja.
Genau. Und was wir machen, Sie haben es gerade schon gesagt, wir stacken diese Videos. Also das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine virtuelle Langzeitbelichtung. Mhm. Also wir haben Videos immer in 20 Minuten Abschnitten und dann fängt ein neues Video an. Und wir gehen durch dieses 20, oder der Computer geht durch dieses 20 Minuten Video durch, Frame für Frame, und merkt sich für jede Koordinate den hellsten Pixel. Man hat also wie eine virtuelle Langzeitbelichtung, wie wenn man mit der Spielreflex draußen 20 Minuten lang mit offenem Verschluss stehen lässt. Mhm. Und was dann rauskommt, sind natürlich schöne Sternenspuraufnahmen. Wenn ein Auto vorbeifährt, sieht man natürlich auch die Scheinwerfer. Flugzeuge, Satelliten haben wir so gut wie immer drauf nachts. Und auch Meteore, sehr, sehr viele. Und da kommt das dann zum Tragen. Wir stacken nur jedes zweite Bild aus dem Video. Das heißt, wenn sich was sehr schnell bewegt, dann ist es keine durchgehende Linie, dann ist es eine gestrichelte Linie. Das heißt, dann wissen wir, wenn wir diese gesteckten Bilder anschauen, aha, da hat sich irgendwas sehr schnell bewegt. Mhm. Und das Ganze machen wir auch für den jeweils dunkelsten Pixel an jeder Position. Einfach damit wir sehen, wenn irgendwas Dunkles am Tag rumfliegt. Weil es gibt, wie gesagt, sehr viele Berichte von Zigarren, Kugeln, Objekten, die am Tag rumfliegen. Und die sind natürlich dann dunkel.
Wenn man sicher, wenn da auch helle Wolken oder sowas am Himmel sind, dann ist alles, was sich bewegt, dunkler, ne, wenn es davor fliegt.
Genau, ja, genau. Ja. Wenn man eine Wolke im Hintergrund hat, dann ist alles natürlich vor der Wolke dunkler. Mhm. Das meiste, was wir natürlich sehen, sind Vögel und Insekten.
Ja.
Gibt dann auch teilweise sehr schöne Videos, wenn ein Falke mit was zu essen praktisch in seinen Krallen vorbeifliegt. Das hatten wir auch schon. Genau, und diese ganzen gesteckten Videos, die gucken sich im Moment so 3 bis 4 Freiwillige an. Mhm. Ein KI-Ansatz ist angedacht. Das kommt alles mal, aber im Moment schauen wir die Bilder praktisch wirklich persönlich an. Und nach vielen Bildern hat man da auch einigermaßen Übung drin und erkennt ziemlich leicht, ob das jetzt ja Satellit, die Starlink-Satellit natürlich, Flugzeuge, tagsüber Insekten, Motten, Vögel, was das alles ist. Und ab und zu kommt es dann doch mal vor, dass wir irgendwas sehen, was ja zumindest unüblich ist, was wir jetzt nicht unbedingt jeden Tag sehen. Vielleicht nochmal als Vorwissen. Im Jahr 1998, da hat das Projekt Hessdalen eine permanente Beobachtungsstation in Hessdalen aufgestellt. Das ist die sogenannte Blue Box. Mhm. Die heißt so, weil sie blau ist und so ein kleiner Schiffscontainer praktisch ist, der da an einem Hang steht und ins Tal reinschaut. Und da waren früher schon alte analoge Kameras und dann im Laufe der Zeit digitale Kameras, auch von verschiedenen Universitäten. Und die haben da den Himmel gefilmt und eine der besten Aufnahmen war, dass ein Licht durchs Tal fliegt und an einer Stelle, da sieht so aus, als ob dieses Licht ein kleineres Licht aufsaugt. Also die Links zu den Videos und zu den einzelnen Frames, das kann man alles auf der Webseite finden.
Die verlinke ich auch, ja.
Und also es sieht schon komisch aus, muss man sagen. Also wenn man so Flugzeuge gewöhnt ist, also die sind viel kleiner in diesem alten Videobild und also offensichtlich viel weiter weg und ja, die blinken halt da irgendwo im Hintergrund so vor sich hin. Aber dieses helle Objekt, das also ist mehrere Pixel groß und ist ja ungewöhnlich. Und das ist wirklich eine der besten Aufnahmen von der Beobachtungsstation. Es gibt sehr viele Fotos und auch Videos von Leuten, die sich natürlich da auf den Bergen befunden haben.
Ja.
Oftmals natürlich, wenn man jetzt nicht gerade den Fotoapparat dabei hat mit einer sehr langen Brennweite, ist es halt ein heller Punkt vor schwarzem Hintergrund.
Ja.
Aber einige sind trotzdem also beachtlich, auch wenn die vielleicht verwackelt sind, aber da werden Lichter gefilmt oder es fängt mit einem Licht an, dann gehen plötzlich so 4, 5 Lichter noch dazu auf, die erscheinen dann wie in so einer Linie und dann vergehen sie wieder so eins nach dem anderen. Also mir würde auch heutzutage mit dem heutigen Wissen und der heutigen Technik und Drohnen und sonst was nichts einfallen, was so einen Effekt erzeugen
würde. Was so ist, ne? Ja, ich war auf der Wikipedia-Seite, da sagen einige, ja, das sind alles Autoscheinwerfer, da kommen wir vielleicht später noch zu, aber das halte ich auch für unwahrscheinlich. Ich meine, irgendwas muss da dran sein, sonst wäre man doch nach über 40 Jahren Beobachtung, hätte man doch gecheckt, dass das immer der Autoscheinwerfer da an einem Berg, also das sind ja Leute vom Fach, die das machen. Sie haben ja auch gerade erwähnt, was ich interessant finde, dass schon mehrere Universitäten auch mitgemacht haben. Ist ja auch ein tolles Übungsprojekt für Studenten.
Absolut. Also da gab es mehrere Sachen, um das gerade noch fertig zu führen. Also das waren so die sehr guten Aufnahmen von der früheren Zeit, sage ich jetzt mal. Seitdem wir die neuen 4K-Kameras haben, haben wir leider kein so tolles Phänomen gefilmt in Hessdalen. Es gibt ein paar Sachen, die sind bisher jetzt nicht wirklich erklärt von uns, aber die sind ehrlich gesagt auch nicht sonderlich spektakulär. Also es gibt eine Aufnahme, da filmen wir irgendwas, es kann eine Reflexion sein, es kann irgendein Objekt sein, das runterfällt. Es sieht aus irgendwie wie eine Spiegelung von irgendwas, eine Reflexion. Es könnte auch was Kleines, Durchsichtiges sein, was wirklich nur in 3 Frames auf diesem Video drauf ist. Wir wissen nicht, was es ist. Also wir haben das sowas in der Art nur ein einziges Mal gesehen. Wie gesagt, es ist schwierig zu sagen. Es sieht ungewöhnlich aus, aber ob das jetzt wirklich der Beweis ist, dass da irgendwas rumfliegt, eher nicht. Da gibt es aus der alten Zeit sehr viel bessere Aufnahmen.
War das ein Missverständnis? Und die alten Kameras haben auch in Wirklichkeit normale Dinge aufgenommen und durch die geringe Auflösung erschienen die so? dass sie außergewöhnlich waren, oder passieren jetzt wirklich weniger außergewöhnliche Dinge?
Also es ist tatsächlich so, dass das Projekt abgenommen hat. Also die Häufigkeit hat abgenommen. Mhm. Also früher haben die Leute gesagt, also da war ein paar Mal pro Woche, wurde das irgendwas gesehen. Und jetzt sagen die Einheimischen vielleicht zweimal im Monat. Wobei man sagen muss, es gibt da eine ziemlich hohe Dunkelziffer, weil nicht jede Sichtung wird gemeldet.
Ja.
Also weder uns als Projekt Hessdalen wird jede Sichtung gemeldet, als auch den Einheimischen nicht. Also da kommen immer wieder mal Touristen aus Norwegen oder von anderen Ländern, die sind dann beim Fischen oder einfach nur beim Wandern oder wollen da ein paar Tage in der Hütte verbringen. Und wenn denen mal ein komisches Licht da am Himmel auffällt, dann sagen die das vielleicht niemandem. Also was sollen sie davon auch haben? Oder auch die Einheimischen. Also wie gesagt, für viele ist das normal. Sicherlich außergewöhnlich, wenn sie das mal wieder sehen. Aber manche haben das schon sehr, sehr oft gesehen. Und dann sagt die das auch nicht unbedingt irgendjemandem. Also das kommt dann manchmal durch Zufall raus, dass wirklich also super interessante Sichtungen auch in neuerer Zeit sind. Zum Beispiel am Anfang September, da war die diesjährige Field Trip Week. Mhm. Das haben wir dieses Jahr organisiert. Also da waren eine Woche, waren einige Leute im Tal. Zum Beispiel auch der Erling Strand. Das war einer der originalen Mitbegründer von Project Hessdalen. Als auch ich und jeder, der kommen konnte. Also das war eine offene Einladung für jeden, der da mitmachen will. Und man hat sich da im Tal eben getroffen. Der Erling Strand hat die Leute rumgeführt an Plätze, wo bedeutende Sichtungen waren. Ich habe die Leute durch die Blue Box geführt und andere Stationen, die da beobachten. Und dann haben wir durch Zufall mitbekommen, dass genau eine Woche vor dieser Field Trip Week ein Einheimischer was gesehen hat. Und den haben wir dann eingeladen zu uns. Wir hatten so eine große Hütte als Basecamp. Und dann saß er da, so absolut normaler Typ, vielleicht so Mitte 30. Der ist da Farmer in Hessdalen. Mhm. Und der hat dann erzählt, ja, vorige Woche, da war er irgendwie so draußen. Leider war das Handy nicht in seiner Hosentasche. Er hat kein Foto oder kein Video gehabt. Und dann ist ihm ein Licht aufgefallen, was da langsam durchs Tal geschwebt ist. Und dann hat er genauer geguckt. Und es sah aus wie ein leuchtender Würfel, der umgeben war, ja, wie von einer Art Nebel oder Rauch. Also, kann man nicht sagen. Also wie was Rundes, was ihn so, ja, wie so eine Nebelkugel umgeben hat. Und es sei dann da weitergeflogen.
A Cube Inside is here, ne?
Ja, genau. Ja,
kennt
man. Und seine Mutter hat es auch gesehen und ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat, wie lang. Ich glaube, mindestens 1-2 Minuten.
Ach,
so. Und dann an einer Stelle ist es so, ja, also nach unten geflogen, also abgestiegen sozusagen. Und dann ist dieser Würfel verblasst, aber, also hat er nichts mehr gesehen von diesem Würfel. Aber dieser Nebelring oder diese Nebelkugel oder was auch immer, das stand dann noch einige Minuten am Himmel, bevor sich das aufgelöst hat. Und natürlich, das war schon während der Zeit, wo wir die neuen Kameras hatten. Das heißt, wir haben dann natürlich sofort die Videos der Kameras durchgegangen, genau aus diesem Zeitraum, aber da war nichts drauf. Und der Zeuge hat uns dann auch so ungefähr, was er denkt, auf einer Karte aufgemalt, wo sich dieses Objekt bewegt hat. Und es war also entweder über oder hinter unseren Kameras leider. Also
ja.
Die haben es nicht aufgenommen.
Da hatten wir uns ja drüber unterhalten, dass ich vielleicht die Theorie habe, die aus anderen Bereichen kommt, von dem Lukadu, dass die Beobachtung das Phänomen selbst verändert.
Ja,
und ja. Das hatten Sie auch erzählt, dass das auf dem Laser reagiert. Das heißt also schon, diese Dinge, die scheinen selber auch Sensoren zu haben, die wissen scheinbar, was passiert, sonst könnten die ja nicht auf dem Laser reagieren.
Also manche sagen, seitdem es die Beobachtungsstation im Norden des Tales gibt, hat sich das Phänomen eher nach Süden verlagert.
Ja, ich würde die mal abschalten oder ich würde die echt mal zur Seite drehen. Nochmal eine Woche abschalten und gucken, was passiert. Oder schlechtere Kameras nehmen. Oder nach so ein paar bestimmten Theorien sollte es zunehmen, wenn die Aufnahmen schlechter werden. Oder man zum Beispiel die Zeit weglässt. Oder man muss eine Art Unschärfe reinbauen in der Aufzeichnung, um dem Phänomen wieder Platz zu geben.
Genau. Wenn wir alles abschalten, dann muss natürlich jemand vor Ort sein und auch selber gucken.
Ansonsten, wenn man alles abschaltet, muss wieder ein Mensch zugucken und dann ist es natürlich wieder nur Hören sagen. Das ist ja das Problem. Man will das ja festnageln, aber da sagt man in der Parapsychologie, das ist so oft, als würde man Wackelpudding an die Wand nageln. Das klappt einfach nicht oder es ist sehr schwer. Jetzt will ich noch mal kurz zurückkommen, weil Sie waren auf dem Discord-Server. Wie das so für Sie war, aus Ihrer Perspektive. Sie haben die Leute angesprochen, wurden dann direkt eingeladen, weil die sich auch gedacht haben, Mensch, der ist Diplom-Informatiker aus Deutschland, der hat Ahnung von Computern. Super, wir suchen so Leute. Was ist dann passiert? Wie haben die sich ihnen genähert?
Ja, es gibt ein sogenanntes Monthly Meeting bei Projekt Hestal. Das ist normalerweise auch für jeden offen, immer am dritten Mittwoch des Monats. Und da trifft man sich dann online und bespricht eben so, ob es Sichtungen gab, was so die Pläne sind, was man vor Ort machen könnte. Und da bin ich dann auch dazu gestoßen, nachdem ich Mitglied des Discord-Servers war. Und wie es dann weiterging, es gibt sehr viele Berichte auch von magnetischen Anomalien da oben. Mhm. Zum Beispiel Leute, die da schon 18 Mal oben waren, das heißt, die sich da auskennen, die haben berichtet, eines Abends oder eines Nachts standen sie auf einem Berg, haben Ausschau gehalten, haben dann mal den Kompass rausgenommen, beziehungsweise den Kompass im Handy und haben dann so gemessen, in welche Richtung sie gucken. Und dann haben sie sich noch gewundert, Norden scheint heute irgendwie, also sie dachten immer, Norden sei da, aber okay, ist jetzt heute leicht verschoben. Na gut, sie können sich auch täuschen. Sie haben dann extra noch geguckt, so Lichter von Hütten angepeilt, damit sie sich das merken können. Mhm. Und zwei Tage später kamen sie wieder, haben wieder gemessen mit dem Handy, zwei unterschiedliche Typen von Handys, jeweils mit der Magnetfeld-App, und haben geguckt, jetzt ist Norden plötzlich wieder da, wo wir eigentlich dachten, dass Norden ist, und das war ein 18 Grad Unterschied innerhalb von zwei Tagen.
Schon.
Also sowas lässt sich jetzt nicht erklären durch Sonnenstürme oder andere bekannte Ursachen, die das Magnetfeld eventuell mal verändern. Also es gibt natürlich, wenn
magnetisches Gestein... Das Messgerät kann natürlich gestört sein, ne, wenn sie nur eins hatten und so, das ist immer der Fall.
Genau, aber sie hatten zwei Handys.
Sie hatten zwei unterschiedliche, Handys?
Okay, gut. Unterschiedliche Marken und Typen, genau. Also, und beide haben jeweils das Gleiche gemessen. Also es scheint schon eine echte Messung gewesen zu sein, also ein echter Effekt gewesen zu sein, den die da gemessen haben. Genau, und von der Geschichte habe ich dann gehört, als ich bei diesen Monthly Meetings teilgenommen habe. Und aus einem anderen Projekt, ein halbes Jahr vorher, da habe ich so Datenlogger gebaut, die batteriebetrieben sind. Die kann man dann irgendwo hinlegen und die messen dann zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck. Und die alten Datenlogger, die haben noch eine Spannung gemessen. Und dann war meine Idee, und das hatten die Leute von Projekt Hestal auch schon, dass wir einfach mal ein paar Datenlogger machen und die verteilen wir dann da und dann gucken wir mal, wenn die das Magnetfeld messen, nehmen die irgendwas auf? Tut sich da irgendwas im Magnetfeld, wenn man das lange Zeit, also Monate oder optimalerweise natürlich permanent da misst?
Also genau. Datenlogger, kleine, das sind kleine Computer, ne? So kleine Platinen. So.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Also was dann im Endeffekt rausgekommen ist, waren ungefähr 50 Stück. Die kann man sich vorstellen, wir haben so eine kleine Plastikbox, die man für die Brotzeit praktisch verwendet.
Ja.
So 10 auf 7 auf 5 Zentimeter so ungefähr, kleine Plastikboxen, wasserdicht haben wir genommen. Da habe ich eine Platine reindesignt, auf die dann die Sensoren draufgesteckt werden können. Zum Beispiel eben der Magnetfeldsensor, das ist der wichtigste Sensor. Das Magnetfeld, das wollten wir messen. Mhm. Aber auch Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte, das ist immer gut, wenn man es weiß.
Ja.
Dann auch ein Beschleunigungssensor und ein Gyrometer, damit wir zum Beispiel mitkriegen, wenn jetzt ein Schaf, und die gibt es ja sehr oft, über den Sensor stolpert, dann, dann bewegt sich natürlich der ganze Sensor und natürlich das Magnetfeld.
Die ganze Ausrichtung, ja, sicher, ja.
Und deswegen wollten wir natürlich wissen, okay, also wenn sich das Magnetfeld ändert, hat sich es währenddessen bewegt oder war es wirklich nur das Magnetfeld, was sich geändert hat? Ja, und also die Idee dazu war so, Februar letzten Jahres, sage ich mal, geboren. Mhm. Field Trip war auch im Ende August, September. Und in dieser ganzen Zeit war ich ziemlich beschäftigt damit, diese Datenlogger zu bauen. Also erstmal zu designen, die Hardware dazu, also eine Platine, wie gesagt, wo man die anderen schön draufstecken kann. Und dann auch die Software. Das Ganze sollte ja batteriesparend sein.
Ja.
Weil optimalerweise sollen die da einen Monat oder mehrere Monate liegen und eben die Daten aufnehmen.
Auf die liegen ja da mitten in der Walachei sozusagen. Man verteilt die da ja, ne? Und da will man ja nicht so oft hin. Und nochmal, das machen sie alles in ihrer Freizeit, ne?
Ja, genau. Die Freizeit, das war auch also selbst finanziert. Also wir haben uns überlegt, wie viele wollen wir bauen, was darf es kosten? Und wir sind dann ungefähr rausgekommen bei einem Stückpreis, nur die Materialkosten von so 23 Euro ungefähr.
Mhm. Das ist ganz gut. Eigentlich. Aber klar, man muss dann die ganze Arbeitszeit abziehen, sonst wären so Projekte, glaube ich, unbezahlbar. Also das,
genau.
Ja.
Ja, und diese Datenlogger, also wie gesagt, wir hatten die dann. Und letztes Jahr war ich zweimal in Norwegen, einmal im Juni ungefähr. Da habe ich dann schon die ersten Prototypen mitgenommen und die schon mal an ein paar Stellen gelegt, einfach um zu gucken, funktionieren die da auch. Ich habe natürlich bei mir zu Hause getestet, draußen, drinnen, im Kühlschrank, in der Tiefkühltruhe, halten die durch, loggen die und bei mir zu Hause hat auch alles wunderbar funktioniert. Dann habe ich die ersten 5 Prototypen mit hochgenommen im Juni. Die hatten extra größere Batteriepacks, weil ich ja wusste, ich komme erst im September wieder. Mhm. Wir hatten dann auch einen Einheimischen vor Ort, der ist die alle mal abgegangen, hat die Batterien gewechselt, um zu gucken oder auch geguckt, hat die SD-Karte gewechselt und uns die Daten geschickt.
Wie wurden die verteilt, die 50 Stück? Was für einen Abstand hatten die zueinander?
Also die ersten 5, die haben wir einfach an Stellen gelegt, wo wir gut wieder hinkonnten, auch teilweise auf Privatgelände, damit die Leute, also erstmal um zu testen und damit der auch die Batterien schnell wechseln kann.
Und den GPS-Ort haben sie sehr wahrscheinlich genau ausgemessen, sich notiert, sie wussten genau, wo was liegt.
Ja, genau. Also wir wussten ganz genau, wo die sind. Mhm. Und und dann die Messkampagne letztes Jahr, während da war so eine kleine Konferenz, so ein verlängertes Wochenende und wir waren schon eine Woche vorher da. Da haben wir dann 30 Stück mitgenommen aus unserer größeren Serie, sage ich jetzt mal. Und die haben wir verteilt mit einem Abstand von 160 Meter zueinander. Mhm. Also wir haben mal lang überlegt, wie groß sollen wir die Abstände machen? Wo sollen wir sie hinlegen? Oder auch die Abtastfrequenz, also wie oft wollen wir denn messen? Ja. Das geht dann sofort natürlich in die Batterielaufzeit ein. Wenn wir ständig messen, also mit ein paar Mal pro Sekunde, dann braucht das einfach viel Strom.
Das ist ein Optimierungsproblem, ne? Da müssen wir gucken, wie lange soll es halten, was für eine man muss das einfach anfangen. Man muss ja dann erst das korrelieren am Ende mit einem Bild von der Kamera oder sowas. Ne? Selbst wenn man Abweichungen hat, man versucht ja quasi erstmal überhaupt was zu messen. Und das dann abzugleichen, zu korrelieren mit am besten mit einem Video. Aber das war ja der Anfang erst. Sie wollten erst mal gucken, funktionieren die Dinger überhaupt? Ne? Machen die ihre Arbeit?
Genau, also sowohl die ersten 5 als auch dann die 30. Wir wollten gucken, nehmen wir irgendwas auf?
Ja.
Also wir erwarten natürlich, wenn wir die da ausgelegt haben, eine flache Linie für alle 3 Magnetfeldachsen.
Also flach heißt, der Sensor reagiert, wenn sich das Magnetfeld ändert. Ne, genau, dann kriegt man aus. Das heißt, das ändert sich nicht. Ich habe mal gelesen, das driftet, das Magnetfeld der Welt driftet, aber langsam.
Das stimmt, genau. Der magnetische Nordpol, der verschiebt sich, aber in der Tat sehr, sehr langsam. Es gibt auch Sonnenstürme, die beeinflussen das Erdmagnetfeld auch, aber jetzt wirklich nicht viel und auf keinen Fall 18 Grad, wie zum Beispiel berichtet wurde. Mhm. Und unser erster Test war jetzt einfach mal, wir legen die da aus, wir gucken, ob wir irgendwas sehen. Diese kleinen Magnetfeldsensoren, die messen in 3 Achsen, also X, Y, Z. Mhm. Das heißt, egal in welcher Achse sich was getan hätte, wir hätten da was gesehen. Und natürlich dieses Array aus den 30 Loggern, das haben wir auch nach einer Woche wieder eingesammelt, weil wir da jetzt nichts in der Natur hinterlassen wollten. Und wir haben es dann ausgewertet, oder ich fange noch anders an, diese 5 Langzeitlogger, die haben wir als erstes wieder eingesammelt, die hatten alle korrupte Daten. Und ich weiß noch nicht, warum. Vielleicht ist es ein Programmierfehler. Einer ist voll mit Wasser gelaufen. Okay, da ist klar. Ja. Da ist die SD-Karte leider auch korrupt gegangen. Aber die anderen, die liefen eigentlich wunderbar, auch bei allen Tests hier zu Hause. Aber da nahmen die für ein paar Tage Daten auf. Dann kamen ein paar Tage Kauderwelsch. Dann kamen wieder ein paar Tage Daten. Also sehr, sehr komisch.
Ach, konnte man die Daten selber lesen, dass Dateisystem selbst war nicht kaputt?
Ja, also teils. Also manchmal hat der SD-Kartenleser, da muss man mit ein paar anderen Programmen ran, damit wir zumindest so auf unterster Ebene die Daten darunter ziehen können. Ja. Bei manchen war das Dateisystem noch okay und auch die Datei selber, aber in der Datei stand halt Binärcode drin. Und wir haben der Einfachheit halber erstmal nur Comma-Separated Values gespeichert, also wirklich in Plain Text die Messwerte jedes Sensor nacheinander.
Ja.
Ja, und dann wechseln sich so Sektionen ab. Ein paar Tage alles wunderbar. CSV-Werte, so wie sie
sind. Also für die Zuhörer, das kann man sich wie eine Excel-Tabelle oder so vorstellen.
Genau, wie eine Excel-Tabelle. Ja, und dann, was weiß ich, ein paar Tage gar nichts. Also irgendwelche kryptischen Zeichen, also Binärdaten, wenn man sie sich im Editor anschaut, da kann man keine Info draus ziehen.
Ja.
Und dann geht es plötzlich wieder weiter nach ein paar Tagen mit den normalen Messungen.
Ach, schade, aber es waren ein paar Tage. Ja, SD-Karten sind auch blöd zum Speichern, glaube ich. Die Dinger sind
wir haben
langsam. Aber die sind günstig und klein. Das ist das Gute an denen. Ne?
Genau. Genau, das waren die 5 Langzeitlogger. Also ich bin immer noch dabei, um zu gucken, um irgendwie rauszufinden, ob diese Binärdaten vielleicht doch noch irgendwie Informationen sind, die man verwerten kann.
Ja.
Bisher habe ich noch nichts rausgefunden. Ja, das Array von den 30 Loggern, das hat sehr gut funktioniert. Da ist nur einer ausgefallen, da weiß ich auch noch nicht warum. Aber die anderen 29, die haben wunderbar diese Woche durchgeloggt. Und wir haben uns dann die Daten angeguckt, wir haben die geplottet über die Zeit. Und dann, wie gesagt, man erwartet einen konstanten Wert pro Magnetfeldrichtung bei allen Loggern. Also da tut sich eigentlich nichts. Und das war auch der Fall bei einem Logger bis auf einen. Und da ist eine Magnetfeldachse abgedriftet über eine Zeit von einer Viertelstunde. Die hat einen Anfangswert von ein paar Mikrotesla. Und dann über eine Viertelstunde ist der plötzlich sehr viel weniger geworden. Also über 15 Minuten 12 Mikrotesla. Die Einheiten ist eigentlich egal. Mhm. Auf jeden Fall, das Magnetfeld hat sich geändert, aber nur auf einer einzelnen Magnetfeldachse. Was für mich eher so aussieht, als ob der Sensor vielleicht kaputt ist oder einen Schlag hatte. Weil normalerweise, wenn sich irgendwas bewegt, sei jetzt das, die kleine Box selber wird bewegt oder außen ein Magnetfeld bewegt sich, wenn man mit einem Stabmagneten da zum Beispiel rangeht, man sieht es immer auf allen drei Magnetfeldachsen. Ja. Man kann gar nicht so genau nur eine Achse da irgendwie anregen oder das Magnetfeld ändern, dass es wirklich nur auf einer Achse sichtbar ist. Und es war nur auf einer Magnetfeldachse. Auf dem Accelerometer hat man auch ein bisschen was gesehen. Ach. Vielleicht wurde es bewegt. Vielleicht hat es da geregnet und der ist ein bisschen abgerutscht. Also wir haben die versucht, möglichst stabil auf Felsuntergrund zu legen. Aber natürlich, wir haben uns die Koordinaten vorher ausgerechnet und wenn da kein Fels in der Nähe war, dann lagen die praktisch auf oder eingebettet in so einen Vegetationsteppich, hauptsächlich aus Flechten. Und die sind jetzt natürlich nicht stabil.
Ja.
Also es kann immer sein mit Regen, manchmal sieht man auch auf anderen Sensoren so eine ganz leichte Variation, so über die Tage hinweg, aber wirklich nur minimal. Bis auf den einen, da hat sich es eben innerhalb von einer Viertelstunde schon ziemlich bewegt. Aber wir wissen nicht, was es gewesen sein könnte. Was wir gehofft haben, was natürlich der absolute Optimalfall gewesen wäre, wenn wir eine Magnetfeldänderung gehabt hätten, die sich so durch das Tal bewegt. Dass praktisch die Sensoren einer nach dem anderen irgendwie einen Ausschlag gehabt hätte. Das war so unsere Hoffnung oder das wäre so der Best Case gewesen.
Aber das würde gehen. Wie hoch ist die? Hätte man die Bewegung feststellen können? In welchem Abstand haben die Logger jetzt Messwerte genommen?
Also die hätten wir garantiert gesehen. Wir haben die Logger jetzt betrieben mit 4 Hertz. Das heißt, 4-mal pro Sekunde haben die ihre Daten weggeschrieben. Und wenn irgendwas, also mit 2 Hertz sich da bewegt hätte, dann hätten wir es auf jeden Fall gesehen.
Ja, der Traum wäre natürlich eine 4K-Videoaufnahme vom Licht und dann das Ganze schön. Um da hinzukommen, muss man den Aufwand ja erst mal betreiben. Also das sind man muss ja so anfangen. Man muss ja auch, das ist echte Feldarbeit. Ne? Man muss die Dinger testen, man lernt vielleicht. Man muss, jetzt, wenn man die raussieht, sie werden ja immer wieder denken, oh Gott, ich muss den Ort vielleicht noch justieren oder ich hau da vielleicht noch einen Nagel in den Boden oder sowas, ne? Dass ich einen Referenzpunkt habe, um Bewegungen auszuschließen und sowas alles. Oder man kann die Dinger ja vielleicht auch vernetzen miteinander, dass die das per WLAN oder irgendeinem anderen Funkprotokoll. Obwohl, dann haben wir wieder das Energieproblem. Was ist dein größtes Problem bei so Sensoren? Die Energie?
Auf lange Sicht wahrscheinlich die Energie. Wobei, jetzt dieses Jahr haben wir schon Prototypen gebaut mit Solarpanelen. Wir haben so grob überschlagen mit der Sonneneinstrahlung und dem Energieverbrauch der Logger, wie groß das Panel sein müsste und wie groß eine Pufferbatterie sein müsste, damit es durch die Nacht und auch durch den Winter kommt. Das sind aber noch Prototypen. Also bei mir zu Hause funktioniert das schon, aber bis die in Hessdalen eingesetzt werden können, das dauert noch eine Weile. Ja, die Energie ist die eine Sache und natürlich auch die Auswahl der Sensoren ist die andere Sache. Mhm. Wir mussten natürlich extrem auf die Kosten achten, weil wir insgesamt so knapp 50 Stück da gebaut haben. Wir würden natürlich sehr gern auch noch viel bessere Sensoren benutzen. Die, wo wir jetzt hier benutzt haben, das ist ungefähr das Level an Sensoren, die in den Handys auch drin sind. Also in jedem Handy ist ein Magnetfeldsensor. Die Kompass-App benutzen dann zum Beispiel.
Ja.
Und natürlich gibt es noch viel genauere Sensoren. Und was auch ein sehr großes Thema ist, ist die Kalibrierung von den Sensoren. Mhm. Jetzt bei uns, wir haben so eine rudimentäre Kalibrierung gemacht, um die Minimal- und Maximalwerte herauszufinden. Das war bei uns jetzt nicht so schlimm, dass wir keine Absolutwerte hatten, weil wir wollten ja die relative Abweichung des Magnetfeldes bestimmen. Und die hätten wir auf jeden Fall gesehen.
Ja.
Aber natürlich, wenn man absolut messen kann und vielleicht auch noch genauer und den Sensor vielleicht noch besser versteht, weil er ein besseres Datenblatt hat als jetzt unsere, dann kann man vielleicht noch mehr Sachen da rausholen. Und das gilt natürlich für andere Sensoren auch. Also gut, Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck. Je genauer man den Sensor versteht, kann man vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Messgenauigkeit aus dem Ganzen rauskitzeln.
Ja, das geht dann aber ins Geld. Ne? Also ich kann das auch. Das sind Profi-Sachen und die gibt es dann halt nicht mehr für 20 Euro. Kann man so ein Ding dann nicht mehr zusammenbauen, ne?
Genau, die Magnetfeldsensoren alleine, die haben so, ich glaube, in der Region so 3 bis 4 Euro, glaube ich, pro Stück gekostet. Ein paar gute oder ein paar professionellere, wo ich auch Teststücke oder Testexemplare gekauft habe, die kosten pro Stück dann 50 Euro.
Holy moly, wenn man dann, ich hatte ja auch, als wir uns getroffen haben, hatte ich ganz naiv gesagt, man kann doch einfach Handys da verteilen, aber da halten die Akkus nicht so lange, ne?
Muss man dann denken, dass man vielleicht auch irgendwie was mit Solarzellen dazu baut und vielleicht auch mit Pufferbatterie. Genau. Na, das waren jetzt wirklich kleine Sensoren oder diese kleinen Datenlogger mit Batterien. Das heißt, es war absolut abgeschlossen. Es war auch wasserdicht, was da oben auch sehr wichtig ist, weil da regnet es oft mal. Wenn es das ganze Jahr dort stehen soll, dann müsste es auch ziemlich frostfest sein, weil da kann es schon mal minus 20 Grad haben. Und ja, das ist halt schwierig, wenn es irgendwelche Anschlüsse nach draußen hat.
Wie ist die Gegend da? Sie waren ja jetzt selber da. Wie ist da die Anreise? Und ist das so eine karge Landschaft? Wie kann ich mir das vorstellen?
Die Anreise geht relativ leicht. Man kommt sehr leicht an den Flughafen Trondheim zum Beispiel. Also über Amsterdam fliegen da Flieger von KLM zum Beispiel mehrmals am Tag. Und vom Trondheimer Flughafen, da sind es dann mit dem Auto 2 Stunden bis nach Hessdalen. Also typischerweise, die meisten, die ich kenne, die nehmen sich da einen Mietwagen, weil man kommt zwar auch mit dem Zug zumindest in einen Ort vor Hessdalen, aber im Tal, da will man eigentlich mobil sein. Das ist schon einige Kilometer lang.
Ja.
Und wenn man an verschiedene Beobachtungspunkte will, also zu Fuß, ist es alles schwierig. Ja, und die Landschaft, also unten im Tal selber, ich würde mal sagen, es sind einige Felder mit Nutztieren drauf, diese versprenkelten Bauernhöfe. Es gibt auch Wälder. Und dann, wenn man etwas höher in die Berge reingeht, dann werden die Bäume und die Büsche immer kleiner. Und dann so ab vielleicht so 900 oder 1000 Meter, dann sind dann fast nur noch so Flechten, Moose und solche Sachen, die dann da oben wachsen. Also wenn man über diese Hochebenen wandert, also das ist durchaus schön. Die Landschaft ist wirklich wunderbar da oben.
Ja.
Man kann sehr weit gucken, weil es halt auch keine großen Bäume oder so mehr gibt. Das ist alles so bodendeckende Pflanzen, Flechten zum Beispiel.
Und dann die Tierwelt, Vögel oder ein paar Ziegenränder vielleicht rum oder Schafe, haben sie gesagt, ne?
Genau. Schafe, also die lokalen Farmer, die lassen da oft die Schafe mehr oder weniger frei den Sommer über auf den Bergen grasen. Die gibt es da. In den Feldern gibt es auch Kühe. Und natürlich das ganz normale Wild, die ganz normalen Tiere, die es in Norwegen halt sowieso gibt. Also Elche haben wir zum Beispiel gesehen schon. Ja, alle möglichen Vögel, die wir auch auf den Kameras drauf haben. Insekten, genau. Und Gott sei Dank keine Bären. Also ich habe mir sagen lassen, Bären, die sind wohl eher nördlich. Es sei sehr selten, dass sich da mal ein Bär hin verirrt.
So einem Bären will ich auch nicht begegnen wollen. Da hat man ja, ich weiß, in der Arktis und so hat man dann eigentlich immer auch ein Gewehr dabei. Aber das müssen Sie da nicht da haben, ne?
Nee, das brauchen wir Gott sei Dank nicht. Und also wir haben uns da jetzt noch nie unsicher gefühlt. Also wir sind da dann wirklich tagsüber so gut wie den ganzen Tag draußen, wenn wir Wanderungen machen an Stellen, wo eben früher was gesehen wurde. Und auch nachts, also, oder wenn es dann langsam dunkel wird, dann gibt es so 1-2 Stellen, wo man einen guten Blick hat und wo in der Vergangenheit eben viele Beobachtungen gemacht wurden. Und da fährt man dann meistens hin und positioniert sich da. Manchmal sind die direkt an der Straße. Also da ist das Auto dann auch in Reichweite, ganz im Notfall. Ja, aber auch so in tiefster Nacht sind wir dann auch schon mal ab und zu raus, haben uns in die Landschaft gestellt, wo es dann stockdunkel ist. Und wenn
sieht
dann
man da Nordlichter, die Aurea?
Ja, ja.
Oh, das muss auch toll
also
sein.
Wenn man Glück hat und doch, also haben wir dieses Jahr ein bisschen gesehen, als wir vor Ort waren. Und dann die Wochen drauf und jetzt auch, also auf den Kameras, da haben wir wunderbare Nordlichter drauf. Also das sieht natürlich ganz toll aus.
Ja. Mann, ich stelle mir das toll vor. Wie hat denn dann, darf ich fragen, wie hat Ihre Frau oder Ihre Familie reagiert? Das ist ja toll, man ist in so einem Phone und dann sagt man, Schatz, ich fahre nach Norwegen.
Ja, ich habe Gott sei Dank eine sehr verständnisvolle Frau, die ja. meine Hobbys ausleben lässt. Also die sind interessiert insofern, als die hören sich natürlich gern an, was ich da erzähle und schauen die Fotos an. Und die würden jetzt nicht mitkommen, um da nach diesen Lichtern zu suchen, aber vielleicht so als Urlaub können sie sich das schon vorstellen.
Ich stelle mir das, ich bin ja auch so, ich finde sowas ja auch toll. Und die anderen, ihre Mitstreiter quasi, sind die dann so ähnlich drauf wie Sie? Das sind ja Leute, die machen das in ihrer Freizeit aus Leidenschaft und Neugier.
Genau, genau. Also da wird keiner bezahlt. Das sind alles Ehrenamtliche. Und egal, ob man jetzt Mitglied ist im Projekt Hestalen oder nicht, also es waren so ungefähr 20 Leute dieses Jahr beim Fieldtrip mit dabei, die einfach Interesse haben, ja, an diesen Phänomenen, das zu erforschen. Oder die auch vielleicht mal eine kleine Dokumentation drüber machen wollen. Also letztes Jahr war ein Team dabei, die haben eine Dokumentation für Arte gemacht. Und dieses Jahr waren 4 Amerikaner dabei, die haben schon mehrere Plätze besucht, wo eben Lichter erscheinen manchmal. Und die wollten eben jetzt auch mal Hestalen besuchen und haben da ihre Filmaufnahmen gemacht. Aber der Großteil der Leute sind ganz normale Leute mit allen möglichen Hintergründen. Also vom Elektriker bis zum Informatiker. Ist da alles dabei. Ja, die haben eben das Interesse, die wollen rausfinden, was da ist. Und die meisten Leute sind auch also durchaus skeptisch und realistisch. Also die sehen jetzt nicht in jedem blinkenden Stern, oh, das sind jetzt die UFOs, die uns besuchen wollen, sondern die gucken dann aufs Handy oder wissen, okay, Sternenkarte, das ist jetzt vermutlich der und der Stern. Oder wenn sich da ein Licht bewegt, sofort Flightradar aus der Hosentasche gezogen, fliegt da irgendwas. Also dieses Jahr war es wirklich super. Die waren alle sehr, sehr, sehr wissenschaftlich. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich da mitmache, weil sich das Projekt auf die Fahnen geschrieben hat. Wir wollen das wissenschaftlich erforschen. Nicht mit, ich sage jetzt mal, esoterischen Methoden.
Ja.
Die mögen vielleicht auch funktionieren, aber dann müssen sie zumindest auch beweisen, dass da was dran ist. Und wir wollen eben wirklich also Daten erzeugen, aus denen man Sachen ableiten kann, die dann jetzt auch nicht diskutabel sind. Ja, vielleicht war da jetzt doch nichts hin oder her, sondern Kamerabilder, Magnetometer oder was man sonst eben noch alles machen oder haben wollen, auf die man sich verlassen kann.
Das finde ich auch einen tollen Ansatz, weil das kann ja sein, Esoterik, ja, nein, das ist ja wahrscheinlich auch, ich habe ja auch die Vermutung, dass das Ganze so ein gemischtes Phänomen ist am Ende, wo sich rausstellt, das ist materiell und nicht materiell. Aber was weiß ich, wir werden es ja nie rausfinden, wenn nicht Menschen wie Sie nach Hestalen fahren und da einfach mal nachgucken und Messungen machen. Und wie schwer das ist, das sieht man jetzt ja auch bei diesen ganzen Drohnenvorfällen in Europa, wie schwer das ist, überhaupt ist, ein gutes Foto von den Dingern zu bekommen. Es gibt, ne, Flughäfen wurden hier gesperrt und man hat immer noch kein gutes Bild von dem Teil. Das ist gar nicht so leicht, sowas aufzunehmen. Genau. Das kann man mal so sagen. Ich finde das super, was sie machen. Suchen sie eigentlich immer Leute? Oder wenn man da Lust hätte, könnte man da mitmachen?
Absolut. Also jeder, der Lust hat, der darf sich sehr gerne bei uns melden, dem Discord-Server beitreten. Das kostet auch nichts. Kann einfach mal Hallo sagen. Auch bei den Monthly Meetings teilnehmen. Einfach mal reinhören. Wenn man will, kann man sich vorstellen. Man kann sich auch völlig anonym anmelden mit einem Decknamen und nichts sagen. Solche Leute haben wir auch, die nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen. Überhaupt kein Problem. Und wir suchen immer Leute, auch egal mit welchem Hintergrund, die auch Lust haben, da mitzuarbeiten. Und jetzt sowohl zu Hause vorm Rechner aus, als auch die Lust haben, mal mit nach Hestalen zu kommen. Also wir haben Leute, die kümmern sich vielleicht eher so um PR-Sachen oder versuchen, Kontakte zu knüpfen zu anderen Forschungsgruppen oder vielleicht auch mal zu Leuten, die auf YouTube über Sachen berichten, dass man mit denen mal ins Gespräch kommt, dass man vielleicht mit denen mal ein Interview führt. Aber dann gibt es auch technische Leute wie mich, die halt auch im Beruf mit Kameras oder mit Datenakquisition zu tun haben. Und da ist man natürlich auch sehr gefragt, weil dann kann man da oben also wirklich Daten aufnehmen, Hardware dahin bringen und gucken, ob man da oben irgendwas aufnehmen kann. Also jeder, der da Lust hat, wie gesagt, also der Discord-Server, der ist völlig kostenlos, genauso wie die Monthly Meetings. Auf hestalen.org/join kann man sich das Ganze angucken. Wer Lust hat, das Ganze zu unterstützen, der kann also für 5 Euro im Monat da ein Team-Member werden. Das heißt, da unterstützt man das Ganze halt ein bisschen. Jeder Euro geht auch direkt in Hardware, also da zahlt sich keiner ein Gehalt aus. Auch sogar der Strom wird von einem Mitglied privat bezahlt, also alles, was da reinkommt, es ist nicht viel, muss ich dazu sagen.
Ja.
Aber da werden mal neue Festplatten gekauft, damit wir die Videos zum Beispiel speichern können oder neue Kameras, neuer Server, solche Sachen. Das, also wie gesagt, kostet 5 € im Monat. Und bei vielen geht es einfach im Rauschen unter. Also 5 € im Monat können die sich leisten.
Ja.
Oder, was wir natürlich auch sehr gerne haben, wenn jetzt einer sagt, ja, er hatte auch noch Lust, seine eigene Freizeit zu investieren.
Mhm.
Und da gibt es auch immer wieder Leute, die schauen jetzt zum Beispiel genauso gern wie ich diese gesteckten Bilder an.
Mhm.
Und gucken da durch, ja, okay, und schauen, ob da vielleicht mal irgendwas Abnormales in diesen gesteckten Bildern drin ist. Oder manche Leute, die kommen auch mit dem Hintergrund, die haben sowas Ähnliches schon mal gemacht, vielleicht in anderen Projekten. Und die haben dann natürlich schon ein entsprechendes Background-Wissen und können da mit einem Blick vielleicht manchmal schon mal sagen, ob es jetzt was Komisches ist, was wir da eingefangen haben oder nicht. Aber man muss kein Hintergrundwissen haben. Also wir sind froh für jeden, der sich da interessiert. Man muss halt immer im Hinterkopf behalten, wie gesagt, wir wollen das Ganze wissenschaftlich erforschen. Und wir hatten auch letztes Jahr ein paar so YouTuber, die mit auf dieser kleinen Konferenz waren.
Mhm.
Und man muss schon etwas vorsichtig sagen, also die YouTube-Videos, wo da rausgekommen sind, die sind eher von durchwachsener Qualität. Also man muss schon so ein bisschen kritisch sein, was man denn da oben alles filmt.
Ja.
Weil man ist da sehr weit nördlich. Das heißt, wenn da jetzt Sterne oder Planeten, sofern sie sichtbar sind, am Himmel stehen, dann erscheinen die manchmal ganz, ganz knapp über dem Horizont. Das sind wir jetzt aus Deutschland zum Beispiel nicht so unbedingt gewohnt. Und wenn sich da natürlich die Erde weiterdreht, dann sieht es teilweise so aus, als ob da ein Licht den Bergkamm entlang wandert.
Tut es ja auch, aber es ist ein Stern.
Tut es halt auch, aber es ist halt einfach nur ein Stern, ganz genau. Und wenn man das nicht gewohnt ist und wenn man dann vielleicht in Histal ist und denkt, oh, jetzt muss ich aber was sehen und also es da wirklich drauf anlegt, dann sieht man halt in ganz normalen Dingen möglicherweise auch das Phänomen, obwohl es gar keins ist. Also,
oder will es halt geworden, auch sehen, das ist die Kommerzialisierung, da muss man auch immer aufpassen. Darüber jammer ich ja auch oft rum, dass man immer aufpassen muss. Wollen die Leute aufklären oder wollen die Leute Geld verdienen? Das ist im UFO-Bereich genauso. Ne? Deshalb finde ich ja so gut, was sie machen. Keiner wird davon reich. Sie opfern ihre Freizeit und machen Grundlagenforschung. Finde ich super. Da wollte ich auch noch ansprechen, da hatten Sie vorhin gesagt, IFEX, Uni Würzburg und der Professor Kajal oder auch andere Universitäten. Es ist durchaus aber so, dass da manchmal Universitäten oder Studenten mitmachen, um zum Beispiel da Sensorplattformen oder Ähnliches aufzustellen, ne?
Ja, genau. Zum Beispiel die Universität Würzburg mit dem Professor Kajal.
Mhm.
Die haben eins ihrer Skycam-Systeme auch in Hestalen auf der Blue Box stehen.
Mhm.
Das sind zwei Kameras, sehr gute wissenschaftliche Kameras, mit einem sehr potenten Server, mit einer Grafikkarte, wo eine künstliche Intelligenz draufläuft.
Mhm.
Und die werten in Echtzeit die Kamerastreams dieser beiden Kameras aus, um eben zu klassifizieren, hat sich irgendwas im Bild getan, was abnormal ist. Und die künstliche Intelligenz da drauf, die kann eben zum Beispiel Vögel schon relativ gut erkennen und aussortieren. Insekten auch. Und dann bleibt eben noch was übrig, das wird als Unknown klassifiziert und da wird dann ab und zu, je nachdem, wer Zeit hat oder wie oft wir das machen, kann man durch diese Einträge durchgehen und sich diese Sachen anschauen, die eben nicht klassifiziert werden konnten.
Da muss ein Mensch dann, oder man klassifiziert, ja, das ist
genau, da guckt ein Mensch rein, der Professor Kajal hat mir erzählt, das macht er selber sehr gern.
Ja.
In der Früh, wenn er ins Büro kommt, schaut er mal drauf, was sich alles da getan hat. Natürlich ganz oft sind auch diese Unknown-Fälle, ein Insekt, wo zum Beispiel die Sonne also im Gegenlicht ein Insekt und was dann hell erscheint, sind die Flügel des Insekts. Also solche Sachen werden natürlich auch sehr oft erkannt.
Ja, wenn Sie sagen künstliche Intelligenz, das sind keine Large Language Modelle, sondern das sind so, das nennt man auch künstliche Intelligenz, aber das sind so Bildklassifizierer, die man auch trainieren kann oder muss.
Genau.
Und die sind schon ganz gut geworden, glaube ich. Ne, man füttert den einfach mit, ich glaube, man fängt an mit einer Klassifizierung, dass man erstmal ein Mensch sagt, ne, zieht Kästen und sagt, das ist ein Vogel, das ist ein Vogel, das ist ein Vogel. Und der lernt dann alle Vogelarten kennen, Vogel von vorne, von hinten, von der Seite. Und dann checkt er irgendwann, das ist ein Vogel. Und ich glaube, die können auch Bewegung tracken und sowas. Ne? Die merken auch, dass dasselbe Objekt sich bewegt hat. Und da versucht man eigentlich, ihre gesteckte Arbeit zu automatisieren im Endeffekt. Ne?
Ganz genau. Also die können online gucken, also online klassifizieren und die speichern dann auch nur, wenn sie irgendwas gesehen haben im Videostream. Und mit den wissenschaftlichen Kameras geht es auch gar nicht anders, weil die fast ein Gigabyte pro Sekunde produzieren.
What? Ach, das sind diese 360-Grad-Kameras
auch noch? Sind also normale Flächenkameras, allerdings mit, ich glaube, 10 Gigabit Ethernet. Und ich habe jetzt die Framerate vergessen, aber... Also es kommen unglaublich viele Daten zustande, weil die nicht komprimieren.
Und die erkennen dann in echt, ach ja, man komprimiert, damit es keine Artefakte gibt oder sowas.
Genau, ne? Also wirklich die Rohdaten des Sensors, die landen im Server und dann auf der Grafikkarte und das benutzt die KI zum Ausrechnen, genau.
Das ist doch bestimmt auch, arbeitet man dann kollegial zusammen, Sie vom Projekt Hestyle mit denen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir irgendwas sehen, wo wir jetzt nicht wissen, was es ist und wo wir wissen wollen, ob es die Uni Würzburg auch auf den Kameras hat, dann fragen wir die und dann gucken die nach und ja, die sagen dann sofort, ja, zum gleichen Zeitpunkt haben wir was oder wir haben nichts. Bisher haben wir leider keine großartigen, Anomalien nicht gefunden. Und wenn wir was drauf hatten, dann hatten die anderen meistens nichts drauf. Was aber natürlich auch sein kann, wenn wir ein Insekt zum Beispiel in unscharf gefilmt haben, wo wir dachten, oh, das sieht aber komisch aus, was ist denn das? Vielleicht ist es ja irgendwas Seltsames. Und dann fragen wir die anderen, dann haben die das gleiche Insekt natürlich garantiert nicht drauf, weil die so 7-8 Meter unter uns stehen. Die Kameras, die sind in der Höhe versetzt.
Ja.
Genau, aber natürlich, manchmal Vögel oder Autoscheinwerfer oder so, die haben wir dann alle drauf, aber deswegen fragen wir bei den anderen natürlich nicht an, ob wir das auch sehen.
Erwartet man oder sie bleiben da aber hartnäckig, oder? Da wird jetzt auch weiterhin aufgenommen. Ne? Erwartet man, also wissen Sie, welche Häufigkeit von Phänomenen zu erwarten wäre? Oder gleichen Sie auch immer wieder, reden Sie immer wieder mit den Leuten in Ort oder macht es jemand und fragt, ey Leute, was habt ihr diesen Monat so gesehen? Und
nicht nur ich persönlich, also ich kenne inzwischen einige Einwohner vom Tal und die melde ich ab und zu mal an, beziehungsweise melden die sich bei mir und sagen, hör mal zu, um die und die Uhrzeit, da hat jemand hinten am See was rumfliegen sehen, guck doch mal, ob es auf den Kameras drauf ist. Und in dem Fall ist es meistens so, dass wir nichts drauf haben, weil der See ziemlich weit weg ist, also das müsste schon ein Riesending sein, damit wir das drauf haben. Aber, also ja, die melden sich bei uns manchmal, aber auch wenn Leute vom Projekt Hestyle selber in Hestyle sind, dann trifft man sich da ganz ungezwungen und dann hört man auch mal, ob die Einheimischen was zu erzählen haben. Aber auch die Touristen, die da ab und zu im Tal sind, die halt auch dann sich irgendwo eine Hütte mieten und die trifft man dann auch auf der Straße oder abends an den bekannten Plätzen, wo man Ausschau halten kann. Und die fragt man dann natürlich auch und da werden immer wieder Sachen gesehen. Also wie gesagt, das letzte Mal eine Woche vor dem Field Trip. Oder auch also in vielen der letzten Jahren, also auf der Webseite, da steht nach Jahren geordnet, also auch in einem großen Dokument, was so anfällt, also was so gesehen wurde die letzten Jahre. Und es hat nicht aufgehört. Mhm. Es wird viel nicht berichtet. Also das weiß ich auch. Man trifft dann zufällig Leute und plötzlich sagen die, ach ja, stimmt, vor ein paar Wochen, da war ja Zelten nachts und wir sind zu unserem Zeltplatz gefahren. Ja, und irgendwie war das komisch, da ist dann irgendwie so ein helles Licht plötzlich so rechts vom Auto aufgestiegen, aber ja, das haben wir jetzt nicht gemeldet. Sie wissen ja selber nicht, was es ist.
Ja,
könnt ihr ja trotzdem zumindest mal sagen, dann ist es mal festgehalten und wir können vielleicht einen Punkt auf einer Karte machen und dann weiß man vielleicht später mal, oh.
Ja, für Statistiken alleine.
In dem Bereich, genau, da passiert aber irgendwie öfters mal was, dann kann man da genauer gucken. Also die Dunkelziffer ist hoch und also wie gesagt, es passiert auch immer was und auch die Einheimischen, die bei Projekt Hestyle Mitglied sind, die sagen immer wieder, ja, also es fliegen Lichter irgendwie den Berghang entlang runter bis zum See und dann lösen die sich auf. Oder, ja, wie gesagt, diese Cube Insider Sphere, der da also am Tag sich da fortbewegt hat. Es passiert immer noch was und das treibt uns alle praktisch an, weil wir wissen, okay, da tut sich noch was und wir wollen versuchen, ja, so gut wie möglich da dahinter zu kommen, was das denn sein könnte.
Was sind denn, da wollte ich auch noch drüber reden, was sind denn die gängigsten Theorien, was da passiert?
Also eine ziemlich bekannte und die manche auch ganz gut finden, ist die Theorie, dass das ganze Tal eine natürliche Batterie ist. Da gab es in alter Vorzeit Bergbau. Und auf der einen Seite des Tales, da gibt es Erze, die enthalten Zink. Auf der anderen Seite enthalten sie eher Kupfer. Dann gibt es auch eine alte Schwefelmine. Deswegen in dem Fluss, der durchs Tal fließt, dann sagen die Leute, oh ja, da ist Schwefel drin. Zink, Kupfer und Schwefel hat man schon alles, was man braucht, um eine Batterie herzustellen. Es ist natürlich die Frage, ja gut, selbst wenn das so sein würde, natürliche Batterie, wie erklärten das Lichter, die stundenlang am Himmel stehen? Oder auch, wie erklärt es diese ganzen Sachen, die tagsüber gesehen werden, was jetzt keine Lichter sind, sondern das wirklich, also das sind metallische Objekte, die da gesehen werden. Mhm. Also, schwierig. Also keine dieser Theorien, die deckt irgendwie alles zufriedenstellend ab.
Es gäbe ja auch andere Orte, wo diese drei Dinge zutreffen und wo keine Lichter gesehen werden. Das ist ja auch so. Dass, ja, aber gut, aber man sucht ja, es gibt ja, oder so Skeptiker, es gibt natürlich, irgendwas passiert da ja. Da sind sie sich ja einig. Die Leute haben nicht alle Halluzinationen. Es gibt echte Aufnahmen. Es gab sogar, haben sie gesagt, am Anfang so Radaraufnahmen oder so. Irgendwas passiert da. Also denkt man vielleicht Anomalien in der Erde. Ne? Das gab es ja auch mit den Erdbebenlichtern, wo ewig gesagt wurde, die gibt es überhaupt nicht. Und dann hat die mal jemand aufgenommen und erst dann wurde diesem einen Forscher auch geglaubt.
Ganz genau. Das ist auch eine Theorie, dass also entweder diese Earthlights, also Erdbebenlichter, dass es sowas vielleicht sein könnte, wobei da wohl sehr wenig seismische Aktivität ist in Hessdalen. Also das haben sie untersucht. Nichtsdestotrotz, das könnte ja sein, dass es irgendwie ja so piezoelektrische Effekte sind, dass sich doch irgendwas vielleicht leicht bewegt. Da haben die Leute schon drüber nachgedacht. Dann gibt es die Theorie, dass es vielleicht Kugelblitze sind, in was für einer Form auch immer.
Die berühmten Kugelblitze.
Experte für, keine Ahnung, was man da drauf geben kann. Dann gibt es viele Theorien, dass es ein Plasma ist, das da leuchtet. Für die Theorie, die kam auch auf, weil man hat dann Filmaufnahmen oder Fotoaufnahmen gemacht mit auch einem Spektrometer. Das heißt, man kann die Spektralverteilung sehen von diesem Licht, das da leuchtet.
Ach und?
Das ist und dann spannend. Kann man optimaler, also im besten Fall könnte man dann erkennen, was für da für Elemente drin sind, die denn da leuchten. Und das Spektrum war aber kontinuierlich, also im Rahmen der Auflösung von einem Spektrometer, was zum Beispiel von einem Plasma erzeugt werden könnte, ein kontinuierliches Spektrum.
Das ist ja eigentlich ein Wärmespektrum dann, ne? Also weil es gibt ja auch kaltes Plasma. Also so eine Neonlampe ist zum Beispiel ein Plasma, was wir benutzen, ne, was leuchtet. Ja. Oder ein Blitz ist auch ein Plasma. Ja, aber das ist, wie räumlich ist das überhaupt eingegrenzt? Sagt man, Hessdalen, das an der Grenze vom Ort hört es auf? Oder?
Nee, auf keinen Fall. Also auch in den umliegenden Tälern, wo teilweise eigentlich keiner wohnt, da gibt es ein paar Privathütten, da werden auch Sachen gesehen, auch in den Gemeinden außenrum und auch bis in die Nähe von Trondheim, also wurden schon Sachen gesehen, die ja, der Beschreibung von den Hessdalen Phänomenen ziemlich ähnlich sind. Also es ist wirklich der größere Einzugsbereich da. Das Projekt Hessdalen, also hauptsächlich aus der alten Zeit, die haben sich halt beschränkt auf Hessdalen selber, weil das war anscheinend der Hotspot in der damaligen Zeit und da haben sie sich darauf konzentriert, da zu gucken.
Ja, vielleicht war auch, weil auch ein Ort da war und weil die Logistik besser war. Aber seit über 100 Jahren wird darüber berichtet. Es hört bis jetzt nicht auf. Gibt's staatliche Stellen oder und wie sieht man ihre Arbeit da? Mögen die Leute sie in dem Ort? Finden die das sinnvoll, was sie tun?
Also ja, die meisten wollen selber wissen, was es ist.
Ja, also, das ist gut.
Viele sind da interessiert und uns durchaus positiv aufgeschlossen, auf jeden Fall. Manche, denen ist es wurscht, auf Deutsch gesagt. Ne? Die wohnen da ihr ganzes Leben. Denen ist es egal, ob da jetzt was rumfliegt oder ob da jetzt ein paar Hanseln rumspringen und versuchen, da irgendwas zu messen.
Ja.
Natürlich einige Leute, die wurden in der Vergangenheit lächerlich gemacht.
Ja.
Die würden sich dann vielleicht eher wünschen, dass es aufhört und dass sie ihre Ruhe haben. Wobei das heutzutage eigentlich nicht mehr so passiert, weil es ist einfach klar, okay, irgendwas ist. Und auch der ganze Zeitgeist hat sich ja so ein bisschen geändert. Mhm. Okay, es gibt Sachen, die wir nicht erklären können, die rumfliegen. Also
das ist sogar gerade recht hip. Also ich glaube, der Tourismus, ich denke, das ist doch mit der einzige Grund von Tourismus da, oder? Skifahren kann man da nicht oder etwas? Warum sollte man da hinfahren? Oder kann man da schön wandern? Oder?
Ja, also wandern ist super, auf jeden Fall. Manche gehen zum Fischen hin oder einfach, um ihre Ruhe zu haben.
Ja.
Langlaufen geht natürlich, Wintersportarten. Im Tal daneben, da gibt es eine kleine Skifahrpiste. Ja, also so Erholungsurlaub kann man da wunderbar machen.
Mhm. Ist das, genau, Bier, aber, ist das Bier da lecker?
Es gibt in der Tat ein UFO-Bier aus Hessdalen, aber da ich keins trinke, weiß ich nicht, wie es schmeckt, aber angeblich toll. Ja.
Und was soll die Zukunft bringen mit Ihrem Projekt? So, was, wo wollen Sie hin?
Ja, also wir haben ganz viele Ideen, natürlich limitiert bei Geld und Manpower, die wir noch machen wollen. Wir würden natürlich sehr viel mehr Sensoren gern verteilen und auch bessere Kameras. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel, was Kameras betrifft, sehr viele Projekte, die wollen eine All-Sky-Kamera kombinieren mit so einer Art kleinem Teleskop. Das heißt, eine Kamera mit einem Fischauge-Objektiv, die guckt nach oben. Und sobald die irgendwas detektiert, irgendwo am Himmel, dann richtet sich ein kleines bewegliches Teleskop oder eine Kamera aus, die auch zoomen kann. Yeah. Die fährt dann dahin und die liefert eine Nahaufnahme von diesem Objekt. Weil ganz viele Sachen, die wir filmen oder die andere filmen, das ist ein heller Punkt in dunkler Nacht.
Also Fischauge, das erkläre ich nochmal. Das heißt echt, ich glaube, das sind so 360 Grad, die nimmt quasi so eine Kuppel auf. Ne? Die kann rundherum, die packt man auf so einen Mast drauf und die merkt schon mal, da bewegt sich ein Punkt, irgendwas passiert da. Und dann nehmen sie eine zweite Kamera, so eine Pan and Tilt.
Genau.
Und die kriegt dann die Koordinaten, die kann man aussagen, sagen, guck, dann kann man der sagen, guck da hin, zoom da vielleicht nochmal ran, nimm ganz auf.
Genau. Ne? Und so ein System haben wir schon mal getestet. Allerdings der Teufel liegt halt immer im Detail. Also es gibt freie Software, es gibt kommerzielle Software, die sowas machen kann. Ja, es ist schwierig, das alles zum Laufen zu kriegen. Und man muss auch bedenken, das muss da oben wetterfest sein. Also da kann innerhalb von einer Viertelstunde von Sonnenschein auf fast schon Schneeschauer, kann sich da das Wetter ändern.
Ja.
Das heißt, es muss alles wasserdicht sein. Ja. Im Winter muss es minus 20 Grad aushalten. Und da ist es halt schon schwierig mit Sachen, die sich dann bewegen sollen, mit Pan, Tilt und Zoom, dass es halt das aushält, aber vielleicht auch noch bezahlbar bleibt. Weil man möchte jetzt vielleicht auch noch nicht 20.000 Euro für so eine Pan-Tilt-Zoom-Kamera da ausgeben.
Nee, es ist immer jemand, ja, ist auch nicht immer jemand vor Ort. Ne? Man muss es auch so konstruieren, dass es vielleicht nicht unter der Schneelast kaputt geht, dass der Schnee am besten sofort runterrutscht, ne? Dass der es gar nicht liegen bleibt.
Genau. Also Kameras, wie gesagt, sind hoch im Kurs. Ich hätte gerne mehr Kameras. Auch wenn man jetzt vielleicht nur einen hellen Punkt rumfliegen sieht, aber wenn man zum Beispiel mal eine Zickzacklinie sehen würde in diesen gesteckten Aufnahmen, das wäre was sehr Ungewöhnliches, was ja auch die Leute manchmal berichten. Und wenn wir in diesen gesteckten Aufnahmen was finden oder was sehen, dann gucken wir uns immer die Originalvideos an und da sehen wir dann meistens sofort, was da rumgeflogen ist. Wir gleichen es dann auch ab mit Flightradar und mit den Satellitenpositionen. Genau, und natürlich aber, wenn man mehr Kameras hat, wir haben jetzt gerade eine bei der Inbetriebnahme, die guckt auf einen der Seen, weil auch Sachen beschrieben werden, zum Beispiel ein Licht, das unterhalb der Wasseroberfläche mal geleuchtet hat. Mir ist jetzt nichts bekannt, dass mal was in das Wasser reingeflogen wäre oder aus dem Wasser raus, aber unterhalb der Wasseroberfläche. Und deswegen guckt jetzt eine Kamera auf einen Ausschnitt von dem See und mal gucken, ob wir da irgendwas sehen. Also
ja, das ist so gut. Da gibt es ja in Schweden, gab es so Berichte, diese berühmten Geisterraketen, wo man auch gesagt hat, die kamen aus Sümpfen raus und so unter Wasser. Also das ist ja auch, wenn man sich mit dem UFO-Thema befasst dann und Hessdalen, dann ist das nichts, was heißt nichts Einzigartiges, aber das ist, jedes der einzelnen Dinge ist woanders schon mal passiert oder ist schon berichtet worden, was dem Ganzen ja sogar mehr Gewicht gibt, dass es da irgendwie ein echtes Phänomen sein muss. Ja. Das ist spannend.
Ja, und neben Kameras, was wir auch schon als Prototyp haben, wo wir jetzt mal gucken, wann wir das installiert kriegen, sind eben solarbetriebene Datenlogger, die auch ihre Daten sofort ins Internet senden. Ja. Das heißt, wir würden dann sofort mitkriegen, oh, jetzt hat sich da Magnetfeldsensor was extrem geändert. Und dann könnte man vielleicht eine Kamera darauf ausrichten oder vielleicht den Leuten da im Tal, die da Interesse dran haben, sagen, hier, jetzt hat sich gerade hier auf ein paar Sensoren was geändert, guck doch mal in diese Richtung.
Ja klar, Menschen Bescheid geben direkt, naja sicher.
Genau. Und da gibt es viele verschiedene Arten von Sensoren, also auch welche, die extrem wenig Strom brauchen, die wirklich mit zwei Batterien ein Jahr lang laufen können. Allerdings, die senden nicht live ihre Daten ins Internet, die senden vielleicht zweimal am Tag irgendwas oder wenn eine Alarmschwelle überschritten wird.
Mhm.
Aber natürlich, diese ganzen Ideen, da muss sich irgendjemand drum kümmern und Leute mit technischem Background sind sehr gefragt. Wir haben ein paar, aber es sind nicht unbedingt sehr, sehr viele.
Ja.
Und die haben natürlich auch alle noch ein Privatleben. Das heißt, es dauert immer eine Weile, bis so ein neues System dann so weit ist, dass wir es wirklich dort installieren können.
Ja, da haben sie wahrscheinlich auch eine Fluktuation im Team. Ne? Es gibt ja oft Leute, die sind begeistert. Ich will mitmachen und dann merken sie, oh, das ist ja richtig viel Arbeit. Ich habe doch keine Zeit. Oder ja. Die übernehmen sich vielleicht und so. Das ist aber typisch in Vereinen. Ich kenne das. Also,
das gibt es bei uns ja. Natürlich auch ganz genau, wie Sie sagen. Also manche, die haben ein Rieseninteresse, gerade was das Thema künstliche Intelligenz anbelangt. Mhm. Da hatten wir jetzt schon mehrere, die erstmal die vorhandenen Paper in eine künstliche Intelligenz schütten wollten, um dann vielleicht da neue Informationen rauszuziehen. Aber man braucht halt schon einen langen Atem. Die haben dann was gemacht, wir haben es ausprobiert und plötzlich waren die verschwunden. Und dann haben sie sich nicht mehr gemeldet. Und ja, das Privatleben kam dann vielleicht dazwischen. Also bei manchen, die erreicht man dann vielleicht ab und zu mal noch und ja, die haben dann das Interesse verloren oder was auch immer. Ja. Andere, die kommen einfach nie wieder, obwohl man 3 Monate lang alle 2 Tage mit denen geschrieben hat und plötzlich sind sie weg. Und na gut, muss man akzeptieren.
Sowas passiert in allen Vereinen, vor allen Dingen, muss man damit rechnen. Aber das Coole ist, sie zeichnen ja alle Daten auf. Glaube ich, sie werfen. Also das heißt, man kann auch immer noch ein andermal auswerten oder so. Sie schmeißen also nichts weg, oder, von den Daten?
Genau, bis jetzt haben wir nichts oder fast nichts weggeschmissen. Mhm. Also die neuen Kameras, die laufen seit 2024 im September ungefähr. Mhm. Wir haben die gesteckten Aufnahmen von Anfang an, die haben wir alle noch. Und seit November 2024 haben wir auch alle Originalvideos behalten.
Ja.
Das sind inzwischen so, ich schätze mal so 27 Terabyte bis jetzt. Und also mit dem jetzigen Speichersystem, wir stecken dann immer mal eine Festplatte dazu. Also so 2-3 Jahre können wir, glaube ich, noch speichern.
Ja.
Und dann müssen wir mal überlegen, ob wir die Sachen aussortieren, wo wir auch mit bloßem Auge praktisch nichts Besonderes gesehen haben.
Ja.
Und nur die behalten, wo vielleicht was Vielversprechendes drin ist.
Ja, da spricht ja, als Speicher wird auch immer günstiger. Das finde ich ja eh so toll, dass diese Sensoren, dass man die überhaupt für 20 Euro machen kann. Also es wäre ja gar nicht gegangen vor 20 Jahren.
Nee, auf keinen Fall. Also auch das Wissen, wie man die anspricht. Also ich meine, heutzutage, es gibt schon vorgefertigte Libraries im Internet, die man dann vielleicht noch ein bisschen für sich selber anpassen muss, damit sie stromsparender werden. Aber da wurde schon sehr viel gemacht. Und also auch mit den heutigen oder mit normalen finanziellen Aufwand kommt man da sehr, sehr weit auf jeden Fall.
Und ich weiß, Sie sind ja nicht das einzige Projekt, was also die Uni Würzburg macht. Ich glaube auch andere, so Skycam-Systeme sind en vogue gerade. Also da gibt es, glaube ich, auch andere UAP-Beobachtungsgruppen, die an sowas bauen und auch mit Passivradar koppeln und sowas. Das weiß ich aus Deutschland.
Ja.
Ist toll. Also ich finde es gut. Finde auch toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu reden.
Ja, sehr gern. Also ich finde das Thema wirklich extrem interessant und egal, was rauskommt, es ist bis jetzt ja ein ungeklärtes Phänomen und das mit bloßem Auge beobachtet werden kann und also ein wirkliches Mysterium. Und da gibt es jetzt nicht mehr ganz so viel mit so einer Deutlichkeit, wo auch von so vielen Leuten gesehen wurden, die man so erforschen kann mit normalen Mitteln auf der Welt.
Ja, ich merke ihn noch an, Sie sind angefixt. Also ich glaube, Sie werden da jetzt erstmal dranbleiben. Vor allem, ich stelle mir das so spannend vor, wenn man vor Ort ist oder wenn man als Erster diese Videos sichtet und jedes Mal potenziell halt das Video sehen kann. Ja, ne? Ja. Das ist schon irgendwie so ein Thrill.
Doch, also der Vorteil ist auch, da wir die Videos aufheben, manchmal kommen ja Sichtungsberichte rein, keine Ahnung, ein paar Monate später. Und dann können wir immerhin noch hergehen und sagen, okay, jetzt schauen wir mal die Videos vielleicht nochmal genauer an. Haben sich irgendwo vielleicht nur ein paar Pixel verändert und wir können noch nachschauen. Und natürlich, also es macht auch einfach Spaß, ne? Also die Leute, die da im Projekt mitmachen, die haben da eine riesige Freude dran, weil man findet natürlich auch manchmal Sachen, die sind natürlichen Ursprungs, aber die sehen einfach cool aus. Wenn es dann Gewitter hat, dann haben wir natürlich die Blitze des Gewitters drauf. Und ein einziges Mal hatten wir auch Red Sprites drauf. Das sind Blitze, die von Gewitterwolken nach oben in die Atmosphäre gehen.
Mhm.
Und die sind wohl bekannt. Das ist ein dokumentiertes Phänomen. Ganz am Anfang, als es nur Berichte, mündliche Berichte gab, dass Leute sowas gesehen haben, dann wurden die lange nicht geglaubt, bis dann wirklich auch die Wissenschaftler die mal gefilmt haben. Und jetzt von der ISS aus, da gibt es manchmal spektakuläre Aufnahmen von diesen Red Sprites nach oben. Ja, und so einen haben wir auch mal gesehen. Und das war natürlich schon spektakulär, wenn man da diese Stacks durchgeht und plötzlich hat man ja diese Red Sprites da drauf. Also an den Tag erinnere ich mich noch genau, als ich den gefunden habe. Das war wirklich ein Highlight.
Ja klar, das sind ja wissenschaftliche Daten, das sind ja auch für Ornithologen vielleicht ganz interessant und so. Das, ist ja alles
das haben wir auch schon dabei. Oft gedacht, ganz genau. Also manchmal fliegen die Vögel so nah an den Kameras vorbei, dass man die Art bestimmen kann. Vielleicht wird das auch was für Ornithologen, um zu gucken, ja, wie sich da der Bestand verändert.
Mhm. Super. Ja, vielleicht sehen wir uns auch auf dem nächsten IFAX-Workshop dann wieder. Sie halten mir dann einen Vortrag.
Ja, und also wie gesagt, nach Hessdalen kann natürlich jeder auch so kommen, wie es ihm beliebt.
Mhm.
Und diese Field Trip Week, also die wollen wir jetzt zu einem jährlichen Event machen.
Ja.
Also für interessierte Leute, die da hinkommen wollen, die vielleicht auch so ein bisschen eine Einführung dann kriegen, so über ein paar Stellen, die man besuchen kann, wo man einen guten Ausblick hat zum Beispiel. Und dieses Jahr war der Erling Strand zum Beispiel mit dabei, der seit Beginn an, also der ist einer der Gründer vom Projekt Hessdalen, und der hat natürlich unglaublich viele Geschichten zu erzählen.
Mhm.
Von unglaublich vielen Sichtungen. Der weiß, wo die stattgefunden haben, wie die Rahmenbedingungen waren, und mit ihm da durch das Tal zu gehen, ist natürlich was, also wirklich Besonderes. Und allein schon die Sichtungen, die er hatte oder von denen er weiß, das sind so viele, und die hören sich alle so, ja, einfach unglaublich an.
Mhm.
Also das können sich die Leute nicht ausdenken. Auch wenn wir selber da waren und dann zufällig Leute auf der Straße treffen oder der Bekannte von einem Bekannten, der kommt zum Kaffee dabei und wir sitzen da halt auch gerade, und dann fragt man halt so, nachdem er ins Gespräch gekommen ist, und haben Sie auch mal was gesehen? Und so gut wie jeder weiß dann irgendeine Geschichte zu erzählen. Also die normale Bankangestellte, die halt irgendwie in ihrem Garten stand, da die Blumenbeete gemacht hat, und dann guckt sie mal so in den Himmel und dann wundert sie sich, ach, das ist ja komisch, der Hubschrauber da oben, der macht ja gar keine Geräusche.
Mhm.
Und dann schaut sie genauer, ah nee, der hat ja auch gar keine Rotorblätter. Die sieht auch eigentlich gar nicht aus wie ein Hubschrauber, es ist eigentlich eher wie so eine Kugel. Und dann macht so zisch, oder ohne das Ton, aber plötzlich zischt diese Kugel dann über den halben Himmel und ist verschwunden. Oder eine andere, die haben wir getroffen, auch so vielleicht so Mitte 40, eine Frau. Da meinte sie, ja, sie kam eines Abends irgendwie nach Hause, es war schon so Dämmerlicht, und dann guckt sie halt noch so aus dem Fenster raus und dann sieht sie so, ja, da ist so ein Licht, steigt so am Telefonmast auf oder am Handyfunkmast.
Mhm.
Und dann dachte sie, na gut, das wird halt irgendein Techniker sein, der da mal hochsteigt, um irgendwas zu reparieren. Ja, und als das Licht dann aber oben an der Spitze angekommen ist, dann schwebt es plötzlich so nach rechts von diesem Mast weg. Dann dachte sie, okay, dann war es wohl doch kein Techniker, der da jetzt irgendwie nach oben gestiegen ist. Also wirklich so gut wie jeder, den man da trifft, der weiß irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Also allein das finde ich schon absolut bemerkenswert, und auch aus anderen wissenschaftlichen Richtungen. Da ist dieses Tal in Norwegen, wo die Leute seit 100 Jahren Lichter sehen. Also das wäre es auch mal wirklich wert, erforscht zu werden, auch was es mit den Leuten macht.
Ja, ja, wer weiß, was das Geheimnis dahinter ist. Das kann ja auch irgendwas auf der Psyche sein oder was weiß ich was. Ein Gas, was aus dem Boden austritt und halluziniert. Man weiß es, also auf jeden Fall interessant. Es ist ein tolles Hobby. Sie sind auch noch in der Natur, es ist gesund, sie treffen tolle Leute. Es gibt schlechtere Hobbys. Ich finde das richtig gut, was Sie machen.
Danke, danke.
Auf jeden Tut Fall, auch ja. keinem weh, was Sie tun. Und es ist spannend. Ich finde sowas ja auch spannend. Und die Akzeptanz nimmt ja auch zu. Also es wird sich nicht mehr so viel über einen lustig gemacht. Ich glaube, Sie können das auch als Arbeitskollegen oder so erzählen. Und das hat sich vielleicht gewandelt, dass viele Leute sogar insgeheim finden, das die meisten super interessant, habe ich festgestellt. Ne?
Ja.
Finde ich gut.
So geht es den meisten Leuten, denen ich es erzähle. Natürlich sagen die erstmal so mit zwinkernem Auge, ja, ja, hier UFOs und sonst was.
Mhm.
Aber wenn man dann so ein bisschen erzählt, also was da schon alles gesehen wurde und was auch alles gemessen wurde und mit welchem Aufwand die Leute da versucht haben, dahinter zu kommen, dann sehen die Leute schon, okay, also da scheint irgendwas Unbekanntes zu sein. Das lässt sich jetzt nicht einfach erklären mit irgendeinem Autoscheinwerfer, der in den Himmel leuchtet. Oder, genau.
Ja. Das ist gut. Und Sie arbeiten an einem Teilchenbeschleuniger. Da macht man sich ja auch ziemlich viel Aufwand, um Phänomene zu messen, die schwer zu messen sind. Also, ne?
Absolut.
Fürs Higgs-Boson hat man echt lange gebraucht. Das ist auch nur statistisch nachgewiesen. Also, die UFOs haben sie auch schon statistisch nachgewiesen, theoretisch. Ja, lieber Rainer Haseitel, das war ein interessantes Gespräch über Hessdalen. Super, dass Sie mir was darüber erzählt haben, über Ihre Arbeit. Und machen Sie bloß weiter so.
Ja, sehr gerne. Es war schön, darüber berichten zu können. Und wie gesagt, ich kann wirklich nur jeden einladen, sich mal die Webseite anzugucken. Es gibt auf YouTube zahlreiche Interviews mit Leuten, die was gesehen haben. teilweise auf Norwegisch, teilweise auf Englisch. Aber also wirklich hochinteressant. Es gibt immer wieder auch ja, in anderen Formaten Beiträge oder also geschrieben oder auch als Videos, die die Leute also wirklich interviewen aus erster Hand, was denen da passiert ist. Und ja, also ich finde es sehr, sehr spannend. Und auch die Mannigfaltigkeit von Phänomenen habe ich von sonst noch keinem anderen Ort gehört. Also diese nächtlichen Lichter, die Sachen, die am Tag gesehen werden, dann diese Störungen im Erdmagnetfeld. Dann gibt es Berichte, vielleicht ist es mir auch selber passiert, dass sich Batterien schneller entladen.
Oh, das ist auch passiert, ja.
Ich sage, vielleicht ist es mir passiert, weil ich habe dann immer Kameras rausgestellt in der Nacht mit Powerbanks, damit die ganze Nacht durchhalten. Und dieses Mal ist es zum ersten Mal passiert, dass die, also die haben eine Stunde aufgenommen und dann haben sie aufgehört. Und in der Früh war der Akku leer. Und also sowas hatte ich auch noch nie. Vielleicht war das so ein Batterieentladeeffekt, aber andere Leute haben das definitiv nachgewiesen. Also die haben dann so Fitness-Tracker oder die Batterien in ihren Videokameras oder sonst irgendwas. Und normalerweise halten die eine Woche vom Fitness-Tracker oder der kann einen halben Tag filmen. Und dann steigen sie da auf den Berg und dann können sie buchstäblich zugucken, wie die Kamera, die Batterieanzeige nach unten geht.
Ach wirklich? Das kenne ich auch. Das wird auch an anderen speziellen Orten berichtet, dass Batterien schnell leer gesaugt werden. Gibt es da schon eine Erklärung für?
Also in der Tat hat eine andere Forschungsgruppe mit wissenschaftlichen Methoden mal die statische Elektrizität an manchen Stellen gemessen. Mhm. Und die haben unglaubliche Werte gemessen von, ich glaube, 30.000 Volt pro Meter oder so. Und die vermuten oder stellen die Hypothese auf, vielleicht wird dadurch die Luft ionisiert, das heißt leitfähig. Mhm. Und wenn dann eine Batterie in diesem Feld ist, dann ist die sozusagen wie kurzgeschlossen und könnte sich eventuell entladen. Das ist eine Theorie, wie sowas vielleicht passieren könnte.
Ja.
Ich bin da jetzt kein Experte, ich kann da nicht dazu sagen, möglich ist es, ich weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, es sind so viele verschiedene Dinge. Und vielleicht noch zum Abschluss auch einige Storys, die ich unglaublich finde. Und ich habe einen sehr starken wissenschaftlichen Background. Also das muss ich schon sagen. Also wenn mir jetzt irgendeiner erzählt, er sieht da irgendwas rumfliegen, dann versuche ich erstmal alles auszuschließen, was so an eine normale Erklärung grenzt.
Ja.
Oder auch alle anderen Sachen. Aber es gibt auch mindestens 5 unabhängige Berichte voneinander, von verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten, manchmal auch am gleichen Ort in Hessdalen, aber auf jeden Fall zu verschiedenen Zeitpunkten, die haben da Kreaturen gesehen. Und ich meine, das ist ja jetzt schon was ziemlich Handfestes und also wirklich schwer zu glauben. Aber ich habe es aus erster Hand erfahren. Ich habe den Mann in dem Fall getroffen. Gibt es auch auf der Webseite nachzulesen. Dann habe ich mir mal erzählen lassen, wie das abgelaufen ist. Und der erzählte, das war, ist noch gar nicht so lange her, ich glaube 2017 oder so. Also auf der Webseite steht es auf jeden Fall, ist dann in der Nacht die Straße entlang gelaufen und wie gesagt, das sind da so versprengte Häuser und ab und zu gibt es dann halt mal einen Lichtschein aus diesen Häusern raus, dass es so ein bisschen hell ist auf dieser Straße und es war, wie gesagt, nachts sehr, sehr dunkel, nur durch diese Häuser war die Straße erleuchtet und dann sieht er, wie 2 Kreaturen auf die Straße praktisch treten. Und der war so 50 Meter ungefähr entfernt, hat er gesagt. Es war sehr dunkel, das heißt, er konnte keine Details sehen, also er konnte keine Gesichter sehen und nicht, ob die jetzt was anhatten, nur 2 Kreaturen.
Aber sehr Kreatur groß. Dann, also menschliche Gestalt?
Ja, genau, humanoid aussehend, also 2 Meter groß. Sie hätten einen ovalen Kopf gehabt und relativ lange und dünne Gliedmaßen. Mhm. Und dann stand er da, also er hat es erst aus dem Augenwinkel gesehen, dann hat er sich dahin gedreht. Und er war natürlich baff, er hat da diese Kreaturen gesehen. Und dann hat er erzählt, ja, ihm kam es so vor, als hätten die beiden Kreaturen auch so den Kopf gedreht und ihn angeguckt, also auch wenn er im Gesicht jetzt keine Details erkennen konnte. Und er hatte irgendwie so den Eindruck, die sind genauso verblüfft, ihn zu sehen, als andersrum.
Ja.
Und dann das Ganze dauerte vielleicht so 5 Sekunden und dann sind sie über die Straße gerannt und in den Wald auf der anderen Seite der Straße. Und dann ist interessant, hinter diesem kleinen Wald, da ist dann eine Viehweide, wo Schafe drauf waren. Und diese Schafe hätten dann extrem zum Mähen und zum Blöken angefangen.
Das heißt,
irgendwas war da.
Ja, abgefahren.
Wie gesagt, also man steht dann da in Hessdalen und trifft so jemanden und total normaler Typ, ja. Und der erzählt einem das dann so und da kriegt man Gänsehaut. Und ich unterstelle dem jetzt auch nicht, dass er mich da anlügen würde. Vor allem, es wurde, wie gesagt, also diese Kreaturengeschichte wurde noch von 3 oder 4 anderen auch gesehen. Teilweise decken sich die Beschreibungen mit den Kreaturen. Und also eins war ein Kind oder Jugendliche damals, glaube ich. Wieso sollte die sich das ausdenken? Oder ein Gastarbeiter, der für einige Zeit in diesem Tal war. Mhm. Also die kennen sich untereinander nicht.
Die waren groß, konnte man erkennen, ob die Fell hatten oder
konnte
waren die tierartig? Also waren eher also im Umriss. Ne?
Er beschreibt sie als humanoid, 2 Meter groß, großer ovaler Kopf, lange dünne Gliedmaßen. So hat er sie beschrieben.
Das erinnert mich an diesen Witz, dass sich 2 Yetis treffen und dann sagt der eine zum anderen, ich habe gestern Reinhold Messner gesehen. Und dann sagt der andere Yeti, was, gibt's denn wirklich?
Genau.
Ja, weil die so verblüfft geschaut hatten in der Geschichte. Ja, auch das Phänomen kennt man von Orten, das ist so diese High-Strangeness-Fälle.
Ja.
Was dann nur passiert ist oft, die werden weggelassen. Also weil man dann sagt, wir übertreiben jetzt hier nicht, wir sagen lieber nur das eine Phänomen, aber ich habe immer die Vermutung, dass ein großer Teil von der Antwort auf dieses Geheimnis liegt genau in diesen High-Strangeness-Fällen, dass man nämlich alles berücksichtigen muss. Es ist nur, ja, deshalb heißt der Titel der Phänomene, dieser Folge auch die Erforschung der hestalen Phänomene. Ne, das sind mehrere. Was denken Sie denn jetzt dann darüber, wenn Ihnen sowas berichtet wird? Ich meine, der Mann war ja glaubwürdig. Also man glaubt jemandem ja so eine Geschichte erstmal und dann denkt man sich, mein Gott, du hast bestimmt, und dann passieren ja im Kopf Dinge, dass man sagt, du hast was verwechselt, hast einen schlechten Film geguckt, was weiß ich, ne?
Ja, also die Leute, die den dann zum ersten Mal befragt haben, die haben natürlich auch, hast du da vielleicht ein paar Bierchen getrunken?
Genau.
Oder ein anderer, der diese Kreaturen gesehen hat, könnte es vielleicht ein Elch gewesen sein? Oder ein Elch, der vielleicht aus irgendwelchen Gründen kein Fell hatte und dann irgendwie komisch aussah? Und dann, gerade bei diesen Elchfragen wurde mir berichtet, dann hat der andere die Leute so angeschaut und gesagt, nee, er weiß, wie ein Elch ausschaut. Das war kein Elch.
Elche sind echt groß. Also wenn man, da wäre Fußspuren, ne? Da müsste man eigentlich sofort hin und den Boden untersuchen und Spuren suchen und Fotos machen und Abdrücke.
Ja, aber also was ich selber denke, also ich weiß es absolut nicht, was es sein könnte. Ich kenne einige der Theorien, aber wie gesagt, ich kenne jetzt keine, die das alles berücksichtigen würde. Also vielleicht ist es eine natürliche Batterie. Vielleicht wird irgendwie ab und zu mal ein Plasma erzeugt, das dann da leuchtet und vielleicht auch schnell rumfliegen kann. Aber wie erklärt das eine metallische Kugel am Tag? Oder wie erklärt das diese Kreaturen? Also wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr wissenschaftlich geprägt und da stehen jetzt die Leute und erzählen, sie haben da Kreaturen rumlaufen sehen, die nicht menschlich sind. Oder aus älterer Zeit gibt es auch Berichte, der hat buchstäblich hinter seinem Haus eine fliegende Untertasse landen sehen. Dann ging eine Luke auf, eine Treppe kam raus, es kamen kleine Wesen raus, die haben auf der Untertasse rumgehämmert. Er konnte das Hämmern hören, das Metallische.
Ja.
Dann stiegen sie wieder ein und sind verschwunden.
Ach Quatsch.
Was macht man da jetzt mit einem wissenschaftlichen Background aus so einer Geschichte? Also ich bin sehr, sehr, sehr skeptisch, aber was soll man dazu sagen? Ich kann es nicht überprüfen. Auf jeden Fall ist es ein Mosaiksteinchen.
Wann soll das passiert sein? Das ist ja in Frankreich, da wurden ja sogar von Louis de Funès hinter Komödien drüber gedreht. Ne? Louis und die außerirdischen Kohlköpfe, da passiert da sowas Ähnliches.
Das war in den frühen 80ern, wenn ich mich richtig erinnere.
Ah, ich meine, auch diese Komödien basieren ja auf wahren Sichtungen, die Menschen gemacht haben. Und danach wurden die Komödien gedreht. Ja. Ne? Also da ist oft ein Kern Wahrheit drin. Ja. Boah, das ist ja spannend. Ich wüsste auch nicht, was ich darüber denken soll, aber ich würde auch die Leute überprüfen und dann erstmal akzeptieren, dass die das gesehen haben. Die wissen die wissen ja auch nicht, was es ist. Also was es dann ist, keine Ahnung.
Ich akzeptiere das natürlich, was die mir erzählen.
Ja.
Damit ich das jetzt selber glaube, also dann müsste ich schon selber sehen. Optimalerweise mit der GoPro auf meiner Schulter, die das Ganze dann gleichzeitig noch aufnimmt, damit ich das auch anderen zeigen kann. Also ich unterstelle denen nichts. Die haben das sicherlich so erlebt. Dafür sind es auch einfach zu viele Geschichten, dass sich die sich das alle ausdenken. Aber natürlich, um das Ganze wissenschaftlich zu dokumentieren, da braucht es halt Daten.
Ja.
Genau, da sind wir dahinter.
Aber Hammer, dass sie am Ende noch diese Geschichten erzählt haben. Das ist gut. Das macht es ja noch spannender. Wer weiß, was man da alles aufnehmen kann. Toll.
Ja. Ja, deswegen stellen wir auch öfters mal nachts oder übertags die Kameras raus, auch an diese Stellen, wo das halt gesehen wurde, so im Zeitraffermodus oder mit einem Akkupack, dass die halt 24 Stunden ein ganz normales Video aufnehmen, in den Himmel oder mit ein bisschen Wiese im Vordergrund, dass, falls sich so etwas jemals wiederholt, dass wir es vielleicht dann wirklich aufnehmen konnten.
Ja, ja, perfekt. Super. Ja, gut, dann ich bedanke mich nochmal. Rainer Haarseite, toll. Und danke auch an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss. Thank you.